Ja, willkommen zu Liedkultur Nummer 10. Heute geht es um Äonen, also um Zeitalter. Das ist das griechische Wort für Ewigkeit eigentlich und heißt auch Zeitalter und ist eigentlich ein selten gebrauchtes Wort. Also man kann sagen vor Äonen. Außerdem ist ein Fachwort in der prähistorischen Archäologie. Um die soll es gehen. Hier sitzen Jan und Chris.
Hallo.
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 Ja, Jan ist Experte für prähistorische Archäologie, kannte aber das Wort Äonen nicht. Da sieht man, wie selten das ist. Und und Chris macht die Technik für die Seite prähistorischearchäologie.de. Also alles mit AE geschrieben, prähistorischearchäologie.de, dazwischen ein Bindestrich. Naja, wir verlinken das natürlich. Und ich kenne Chris und Jan schon länger, also schon aus der Zeit, bevor ihr euch mit Archäologie beschäftigt habt. Von daher dachte ich mir, jetzt, wo die beiden sowas machen, da wäre das mal ein gutes Thema für Liedkultur, weil man ja selten was hört über prähistorische Archäologie, oder? Ist doch eher so ein Nischenthema.
Ja, also in den Medien hört man ja weniger darüber. Also wenn, dann sind es immer nur irgendwelche besonderen Neandertalerfunde oder vielleicht mal eine neue Gesichtsrekonstruktion von einer Moorleiche. Mhm. Oder das, was jetzt vor 2 Monaten, glaube ich, in der Presse war, das war irgendwie eine jungsteinzeitliche Bestattung eines Mannes, der aber in der Position einer Frau gelegen hat. Und da haben dann viele Leute spekuliert, ob das irgendwie vielleicht die älteste schwule Bestattung der Welt sein könnte. Mhm. Zum Leidwesen vieler Archäologen, die das nicht nachvollziehen konnten oder wollten. Mhm. Und das war dann sowas, ist dann sogar in der Bild und in der BZ angekommen. Also
schwuler Neandertaler.
Nee, kein Neandertaler, die gab es da nicht mehr.
Ach so, das war
ein später. Moderner Mensch, ja.
Ah ja, naja gut, bei den modernen Menschen sind wir sowas ja gewohnt. Mhm. Ja. Ja doch, das klingt eigentlich sehr spannend. Das hast du bei der Vorbereitung überhaupt nicht gesagt.
Ja,
da hätte ich ja sonst stundenlang drüber sprechen wollen. über solche interessanten Fragen. Also,
gibt's ja. Auch, ja.
Mhm. Aber du beschäftigst dich irgendwie beruflich mit prähistorischer Archäologie?
Also ich studiere seit dem Wintersemester 2008, 2009 prähistorische Archäologie an der Freien Universität Berlin. Und
so,
hab jetzt
so lange.
Ich bin jetzt mit dem 6. Semester fertig, also mit der Vorlesungszeit des 6. Semesters. Meine Bachelorarbeit schon abgegeben, die Noten bekommen und jetzt warte ich auf die Zulassung für den Master, damit ich im Winter nahtlos weitermachen kann.
UUFG heißt Ur- und Frühgeschichte.
Ja, genau.
Das war meine Idee, um die URL ein bisschen kürzer zu machen.
Mhm. Ja, Ur- und Frühgeschichte, genau. Ja, uufg.de, ja, das ist ja viel einfacher. Das stimmt. Ja, und Chris, was machst du so im normalen Leben?
ich studiere Film- und Fernsehregie, was nichts mit Archäologie zu tun hat. Genau.
Aber du bist so ein bisschen auch der Computer-Nerd und machst da die...
Ja, das liegt daran, dass ich mal 4 Semester Informatik studiert habe und eigentlich auch aus der Informatik so ein bisschen komme.
Mhm.
Und ja.
Also eher aus der heimischen Informatik und nicht aus der universitären
Informatik.
Genau,
nicht aus der Mathe-Informatik, sondern aus der heimischen Informatik.
Aus der Nerd-Ecke,
genau. Mhm.
Ja gut, das ist natürlich auch eine gute Grundlage für sowas. Also wenn du das natürlich studierst, Chris, dann fragt man sich, warum du dann gleich so einen Blog machst. Normalerweise denkt man doch, Jan
so.
Studiert das. Kriegt die beiden immer durcheinander, das war schon wieder so.
Wir sind auch so ähnlich,
ja,
müssen wir ein Foto
überhaupt
machen.
Überhaupt nicht. Ja, wir müssen ein Foto veröffentlichen. Aber ihr seid überhaupt nicht ähnlich, also unterschiedlicher geht's gar nicht. Also Jan ist so blass und blond, also sieht mehr so aus wie so ein Nerd. Und obwohl er ist sehr schlank. Und Chris
hat Hautfarbe,
ist eher dunkel und auch vom Körperumfang eher nerdig, obwohl er nicht so dick ist. Ja,
nee. Danke.
Nerdischen 5 Kilo zu viel.
Genau, genau. Ja, aber wir wollten ja auf die prähistorische Archäologie kommen. Also wie gesagt, also du studierst das jetzt, machst gerade deinen Bachelor und hast hier jetzt so einen Webauftritt. Also ist ja ein richtiges Portal mit Blog und allem drum und dran. Wie kommst du dazu, das zu machen? Also normalerweise denkt man doch, dass man mindestens ein Studium abgeschlossen hat, bevor man so einen Webauftritt macht.
Ja, kann man so sehen, aber als ich das Studium angefangen habe, habe ich dann, weil der Bachelor ziemlich verschult ist, natürlich immer angefangen, während der Vorlesung alles mitzuschreiben, was so erzählt wurde und dann auch im Nachhinein noch so ein bisschen was nachzulesen, um dann ein bisschen besser vorbereitet zu sein auf die Klausuren. Mhm. Und da kam dann irgendwie so nach einem Monat die Idee, oh, ich habe jetzt schon so viele Notizen, wie ich das noch besser aufarbeiten könnte, dass dann ich ein bisschen besser lernen kann und andere auch noch was davon haben, weil man selber lernt ja am besten, wenn man anderen Leuten etwas referiert.
Ja, das stimmt.
Wenn man das dann auch 5-mal durchdenken muss und dann auch immer wieder selber kritischer ist, man möchte ja nichts Falsches erzählen.
Ja.
Und da kam dann irgendwann die Idee, dann aus den Notizen vielleicht so ein kleines Buch für mich zu machen, das dann irgendwie meinen Geschwistern oder so geben kann.
Mhm. Also es gibt da so ein Buch, das heißt Eine kurze Weltgeschichte für junge Leser. So ein Geschichtsbuch, was ich jetzt, als ich kleiner war, gelesen habe und ganz toll fand. Und da ist es halt so wie ein großer Bruder, der einem das alles erklärt und einen nicht für blöd verkauft. Und darauf basierend dachten wir dann, naja, machen wir das mit der prähistorischen Archäologie.
Ja, das war dann eher so ein Zufall. Da bin ich nämlich an einem Tag mit einem Kommilitonen zur U-Bahn gelaufen und der hat dann erzählt, ja, ich habe mir prähistorischearchäologie.de registriert. Und ich dachte, was, die Domain ist noch frei? Mhm. Und er hatte das mit den Umlauten gemacht und die anderen ohne Umlaute waren alle noch frei, beziehungsweise mit Umlaut und ohne Bindestrich war auch noch frei, glaube ich. Dann habe ich nach Hause gegangen und gesagt, los, das müssen wir uns alles jetzt hier aneignen, damit wir damit vielleicht was machen könnten. Und dann hatte Christoph gesagt, dass er eventuell sogar die Zeit dazu hat, eine Internetseite einzurichten und dass wir das dann quasi erstmal ein paar Monate vorbereiten und dann gleich als Wissensportal online stellen, anstatt jetzt irgendwie mehrere Jahre so heimisch in einem Buch zu werkeln, ohne Feedback zu bekommen. Ja, aber in der Internetseite hat man ja die Gelegenheit, dass dann andere Leute sich beim Zurückmelden und dass sie einen dann auch kennen.
Jan hat ja zu dem Zeitpunkt auch schon ziemlich viel in dieser eigentlich als Buch gedachten diese Texte geschrieben und die haben wir dann quasi 1:1 in die Internetseite erstmal übernommen und dann immer mehr dahingehend überarbeitet, dass man die Struktur, die dieses Buch eigentlich haben sollte, dann als Internetseite zu bekommen.
Ja. Mhm. Ja, das Ganze scheint ja auch wirklich, wirklich sehr spannend zu sein. Also es gibt da wirklich sehr, sehr interessante Themen. Wir hatten ja jetzt vorhin schon das angeschnitten mit der schwulen Leiche. Also das ist schon mal sehr interessant. Also ich habe jetzt nicht mehr den Eindruck, dass das so ein trockenes Thema ist. Vielleicht kannst du mal so, oder könnt ihr beide so ein bisschen sagen, was ihr da so alles habt, so als kleine Appetithappen auch. Kann ja die Hörer können ja gleichzeitig auf der Seite dann entsprechend klicken. Mhm. Und dann sieht man eben gleich. Und außerdem machen wir gleich noch ein paar Quiz-Fragen aus der Seite. Mhm. Dann können sich auch die Leute, die im Chat dabei sind, schon mal profilieren. Die anderen müssen das halt dann hinterher machen. Ja, also erzählt mal.
Darf ich?
Ja, mach du.
Also wir haben einerseits einen ziemlich großen Wissensbereich, in dem Inhalte der prähistorischen Archäologie vorgestellt werden. Also das heißt dann natürlich, dass wir alle Epochen vorstellen, von der Altsteinzeit bis zur Eisenzeit, stellen dann die jeweiligen Kulturen vor, wichtige Formkreise oder Theorien, die für bestimmte Artefakte wichtig sind. Wir stellen die Forschungsgeschichte vor, also das ist dann ein Überblick quasi vom Mittelalter bis heute zu bestimmten. Dann haben wir auch einen Bereich, der Methoden der Archäologie vorstellt. Es geht dann darum, wie erkenne ich, wie alt ein Gegenstand überhaupt ist? Wie kann ich den datieren? Da gibt es ja unterschiedliche Datierungsmöglichkeiten. Man kann ja sagen, einerseits absolut datieren, das geht im besten Falle sogar auf das Jahr genau. Und man kann Sachen auch relativ datieren, also dass man dann sagt, ja, dieser Topf ist nach dem Hausbrand hergestellt worden oder vor dem Hausbrand wurde hergestellt. Dann ist das Haus zusammengestürzt, dass man dann immer nur so zwei Gegenstände in Bezug zueinander setzen kann.
Mhm.
Das sind so Sachen. Und ja, Christoph, was wolltest du dann?
Also wir haben, ich gehe mal von Anfang an durch. Also wenn man oben die unsere Tabs hat, da geht's dann mit dem Home-Bereich los, wo man eine kleine Übersicht hat von unserem, ja, sozusagen die neuesten Blog-Einträge, was im Forum gerade geschrieben worden ist, die letzten Buchbesprechungen, Schnelleinstieg. Und zweite Stelle kommt unser Blog, wo wir vier Rubriken haben. Blog, wo Jan meistens so ja, verschiedenste Dinge schreibt über ja, was wir gerade auf der Seite verändert haben, über Museumsrezension, allgemeine Meinung zu irgendwelchen Dingen. Dann gibt es Tachi, das ist eine Suchmaschine, die wir experimentell gestartet haben und im Prinzip um so ein, ja, um quasi einzelne Seiten, die wir finden, dort einzupflegen, und dann hat man die Möglichkeit, dort ja, also nochmal unabhängig suchen zu können.
Ja, es ist als rein archäologische Suchmaschine gedacht, die dann auch nur den Inhalt von archäologischen Webseiten durchsuchen sollte.
Sollte.
Ja, also
funktioniert alles noch nicht so reibungslos, wie wir uns das vorstellen, aber es ist schon eine ganz gute Möglichkeit, damit man auch Sachen findet, die durch die ganzen großen Seiten oder ja, Wikipedia einfach gar nicht gefunden werden. Also es ist im Prinzip eine Ergänzung zur Recherche.
Genau, also da kann man auch Bilder suchen und
verstehe, ja. Und das da nutzt ihr dann aber auch Google, oder?
Also wenn ich selber arbeite, benutze ich auch Google.
Nein, ja. Ich meine jetzt bei dieser Suchmaschine. Oder macht die das unabhängig von Google?
Das ist von der Software her so, dass wir da die Links direkt eintragen manuell, die durchsucht werden sollen. Oder von denen es ausgehen soll, die Suche. Mhm. Und dann kann man noch einstellen, wie tief das gehen soll. Mhm. Also ob es dann die Links auf diesen Webseiten auch noch mit anguckt.
Mhm.
Da haben wir dann mal teilweise ein bisschen rumprobiert und dann gesagt, ja, die sollen 3 Stufen tiefer gehen. Das ist ja schon ziemlich viel. Und da ist man dann teilweise auch schon ungewollt auf irgendwelche schlüpfrigen Seiten gestoßen. Das heißt, irgendwelche archäologischen Fachseiten haben mehr oder weniger dann auch auf gewisse Inhalte verlinkt, die man nichts mehr mit Archäologie zu tun haben.
Der einsame Archäologe in seinem Zimmer.
Wir haben das dann reduziert, dass es jetzt, glaube ich, nur noch um 2 Stationen tiefer geht.
Ja.
Also das ist im Prinzip eine Open-Source-Java-Software, eine Suchmaschine, kann man auch sich selber installieren, soll so eine Alternative zu den großen Suchmaschinen sein, nennt sich Yassi, das Ganze.
Ah ja.
Und das verwenden wir da, um halt unsere eigenen Suchmöglichkeiten anzubieten. Pflegen es momentan halt nicht ganz so intensiv, weil Zeit immer noch so ein Faktor ist.
Ja, wir machen das auch größtenteils wirklich nur zu zweit. Also Christoph macht die ganzen technischen Aspekte und die Inhalte kommen alle von mir. Also ich habe jetzt mittlerweile auch einen Kommilitonen, der mir bei der Eisenzeit ein bisschen hilft, mir da Texte vorbereitet und da, aber abgesehen davon ist das meiste eigentlich von mir.
Mhm.
Dann gehen wir mal weiter in der Seite. Da gibt es also nach dem Blog den Wissensbereich, den Jan jetzt schon mal so ein bisschen vorgestellt hat. Da gibt es den Menüpunkt Studium, wo es so um studienspezifische Fragen geht. Also welche Institute gibt es zum Beispiel, wo findet man die? Gibt es auch eine schöne Karte, wo man sehen kann, wie die verteilt sind. Archäologische Organisationen und...
Ja, man kann dann auch sehen, wo Institute in England sind, in Deutschland, Österreich, in der Schweiz und in Polen. Also wo man da Archäologie studieren kann. Mhm. Das haben wir eingetragen, hat ein bisschen gedauert. Und dann, wir stellen dann auch noch kurz vor, was es für Berufe gibt, wenn man mit dem Studium mal fertig ist. Also dass man dann ungefähr so weiß, in welchen Richtungen man dann arbeiten kann, weil es ist ja bei Archäologie nicht ganz so einfach, dass man danach dann einen Job bekommt.
Ja, klar. Das wäre auch noch so eine Frage, was man damit macht. Dieses Yassi habe ich irgendwie, das ist natürlich mit Y, yet another. Ich habe es begriffen.
Da gibt es halt recht häufig Updates zu. Manchmal führt das dann dazu, dass die Suchmaschine gar nicht mehr funktioniert oder sich aufhängt und dann setzt man sie wieder zurück und dann findet man dann wieder ganz wenig. Aber das entwickelt sich in der letzten Zeit eigentlich ganz gut und funktioniert so auch ganz gut. Also man kann da vor allem auch die ganz gut einstellen, welche Seiten wie gefunden werden sollen, was wichtig ist, zum Beispiel der Seitentitel oder bestimmte Keywords, die im Text drin sind. Und darüber kann man ganz gut steuern, was dann letztendlich oben erscheinen soll und was nicht.
Mhm. Verstehe. Ja, das ist natürlich eine schöne Sache. So, dieses Yassi habe ich immer noch nicht gefunden.
Yassi.net, glaube ich.
Wie schreibt man denn Yassi genau?
Y-A-C-Y.
Y-A-C-Y. Okay. Alles klar. Ja, ich kriege es so langsam auch hin. Ja. Was haben wir hier? Achso, du hattest vorhin von der Datierung gesprochen. Da hat hier noch jemand im Chat die Frage gestellt, wie genau läuft denn die Datierung gerade in prähistorischen Bereichen? Macht man das denn? Erklär mal kurz, so für Laien.
Oh je.
Nachlesen muss.
Ja, also es gibt einerseits die bereits erwähnte relative Datierung. Das läuft dann darüber, dass man einen Kontext haben muss über Funde. Also es geht nicht, dass ich jetzt in ein Museum gehe und dann einen Gegenstand angucke, der da einfach in einer Vitrine sitzt, das ist dann schwer, den zu datieren, wenn es vorher noch kein Chronologiesystem gibt, wo man das dann einhängen könnte. Mhm. Wenn man das im Feld macht, dann ist es am besten, also jetzt beispielsweise, man findet eine Grube, man macht dann ein Profil von dieser Grube, man schneidet sie quasi zur Hälfte an und dann sieht man im besten Falle Schichten. Und wenn ich dann einen Gegenstand ganz unten in dieser Grube habe, dann weiß ich, dass der auf jeden Fall älter sein müsste, als der Gegenstand, der ganz oben liegt.
Naja, klar.
Das ist dann so diese relative Beziehung. Dann gibt es noch naturwissenschaftliche Methoden, zum Beispiel die Radiokarbon-Datierung. Das funktioniert mit organischen Stoffen. Das heißt, wenn ich einen Knochen finde, dann kann ich davon eine Probe nehmen. Das sind dann, ich glaube, 40 Milligramm oder so, die ich dann brauche von dem Knochen. Und da das kann man an Labore schicken und die datieren einen das dann. Da kommen dann unkalibrierte Werte erstmal raus, die dann noch mit einer anderen Methode quasi dann nochmal kalibriert werden müssen. Also es kommt dann sowas raus wie 3000 C14 Jahre plus minus 120.
Mhm.
Und dann gibt es Programme, mit denen man das dann nochmal kalibrieren kann, weil die, das ist so, kann man auch eine eigene Vorlesung drüber machen über C14-Datierung.
Mhm.
Dann gibt es auch noch andere Sachen. Es gibt dann Lumineszenzdatierung und man kann dann auch noch Kettendatierung machen. Also zum Beispiel, dass man eine... ich möchte es jetzt eigentlich nicht zu weit ausholen.
Ja, nee, klar. Also du sagst, man kann das bis zum Jahr genau hinkriegen?
Ja, das geht mit zum Beispiel mit Dendrochronologie. Das heißt, ich brauche einerseits ein Stück Holz, wo noch mindestens, ich glaube, 20 oder 40 Jahrringe vorhanden sein müssen, die man erkennen können sollte. Und dazu gibt es dann Dendrochronologien. Das heißt, man hat eine bestimmte Baumart genommen und davon dann, wenn man dann den Baum fällt, dann sieht man ja mal diese Jahrringe. Und wenn dann der eine Baum, was ich 120 Jahre alt geworden ist, und der andere ist dann aber, was ich 200 Jahre alt geworden, dann kann man diese Ringe miteinander synchronisieren. Und wenn man dann immer mehr Bäume findet, dann kann man das, ich glaube, mittlerweile geht das sogar bis 11.000 vor Christus zurück, diese Dendrochronologie. Das heißt, da kann man dann ganz genau auf das Jahr erkennen, woher ein bestimmtes Holzstück stammt. Wenn man das finden, also wenn ich jetzt ein Holzstück finde, dann weiß ich, okay, dann bestimme ich erstmal die Art. Und dann gucke ich mir eine Dendrochronologie an und schaue ganz genau, wo ich mir das einhängen kann, dieses Stück Holz. Also in welchem Zeitabschnitt passt das? Dann kann man ungefähr das Felldatum des Baumes erkennen. Mhm. Also das Problem ist natürlich, man kann ja einen Baum fällen und den dann erstmal 10 Jahre liegen lassen, bevor man ihn dann in ein Haus verbaut.
Ja, aber ob das wirklich so, immer so gemacht wird?
Das ist natürlich die Frage, man muss es berücksichtigen.
Ich meine, in prähistorischer Zeit.
Das
ist doch untypisch, dass die Leute erstmal einen Baum fällen und sich da 10 Jahre draufsetzen.
Naja, aber es kann ja auch sein, dass man ein Haus baut und dann Hölzer benutzt, die schon mal in einem anderen Haus benutzt.
Ja, genau. Das kann natürlich passieren, ja.
Das ist dann natürlich wichtig, ist, wenn man jetzt ein Haus findet, dass man dann möglichst viele Holzproben nimmt oder Holzproben bestimmen kann, damit man dann Unterschiede sehen kann. Weil es kann ja sein, dass man dann gerade das älteste Holzstück gefunden hat und das Haus ist eigentlich viel, viel jünger.
Mhm.
Da gibt es das Problem. Und dann zusätzliches Problem ist, dass Hölzer sowieso ein organisches Material sind, das sich nicht immer gut erhält. Mhm. Also wenn ich jetzt einen Baum, wenn jetzt vor 5000 Jahren ein Baum gefällt wurde und der dann, selbst wenn er unter die Erde gekommen ist, ist er bis heute zerfallen. Mhm. Das ist dann wichtig, dass sie in einem bestimmten Milieu eingelagert werden. Also zum Beispiel unter Wasser. Mhm. Und der Abschluss von Sauerstoff und vom Zerfall geschützt. Das hält sich länger, viel, viel länger. Also so gibt es dann zum Beispiel bei den Seen in der Schweiz oder so, dass dann, da kann man zumindest die Pfosten noch erkennen, die für Pfahlbauten verwendet wurden vor.
Genau, da ist doch mal irgendwas gefunden worden, ne? Latin ist doch in der Schweiz.
Ja, das ist da auch, ja. Das ist aber was, ist wieder was Eisenzeitliches. Ein eisenzeitlicher Fundplatz.
Oh Gott, das wird ja richtig kompliziert. Sicher, das ist das Nerd-Thema. Aber ja, sag.
Ja, also es gibt dann auch noch neolithische Fundplätze, wo dann eben Pfahlbauten errichtet wurden.
Neolithisch ist Neusteinzeit, ne?
Genau, ja, Jungsteinzeit. Also sind quasi die, in Anführungsstrichen, die ersten Bauern Europas quasi, die sich hier sesshaft geworden sind, Häuser errichtet haben, haben Tiere domestiziert, Pflanzen domestiziert, Keramik hergestellt und Landwirtschaft betrieben. Mhm.
Ja.
Also sind dann nicht mehr unbedingt Jäger und Sammler. Also die haben natürlich auch noch gejagt und ein bisschen gesammelt, aber das dann hinzu kommen dann eben noch diese anderen Aspekte, die ich gerade genannt habe. Die haben eben auch Siedlungen errichtet, die dann direkt in unmittelbarer Nähe von einem See waren und dann zumindest teilweise während eines Jahres dann auch, da war dann auch das Wasser dann vor der Haustür quasi und deswegen waren dann die Fußböden von diesen Häusern immer ein bisschen über dem Wasserspiegel. Mhm. Und wenn jetzt diese Häuser dann irgendwann aufgelassen wurden oder wenn dann es auch häufig vorgekommen ist, dass dann so eine Siedlung mal abgebrannt ist, obwohl sie direkt am Wasser gewohnt haben, dann ist natürlich das übergeblieben, was unter dem Wasser war. Das sind dann eben nur die Pfosten, die Trägerpfosten der Häuser. Mhm. Die stecken da heute noch im Schlamm und unter Wasser drin. Und wenn man die dann findet, dann kann man die sehr gut benutzen, um ein Haus zu datieren. Dann kann man auch erkennen, wie sich eine Siedlung entwickelt hat, wann ein Haus abgebrannt ist. Und dann kann man dann eben so ein dynamisches Siedlungsbild erkennen. Weil wenn man jetzt unter Wasser geht, dann sieht man Tausende von Pfosten, man weiß nicht, welche davon gleichzeitig sind. Mhm. Da geht es dann auch darum, die Struktur herauszusehen, also welche Pfosten gehören überhaupt zu einem Haus und wie sieht so ein Haus dann überhaupt aus. Also sind dann Fragen über Fragen. Und
das ist so ein bisschen Detektivarbeit, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Ja. Ja, gut. Machen wir den Seitenrundgang mal weiter. Das war nur, weil das jemand gefragt hat und ist ja auch ganz gut, mal so ein bisschen was aufzulockern.
Mhm. Ja. Dann, also nach dem Studium gibt es Bereich Interaktiv. Das ist im Prinzip der Bereich, der auch dann spannend wird, wenn man bei uns registriert ist. Da gibt es jetzt zum Beispiel das Forum, wo man schreiben kann. Wir haben ein kleines Wiki, wo Leute, die Lust dazu haben, Sachen eintragen können, die also bei uns dann schon wirklich eher speziell sind. Also beispielsweise könnte man ja sagen, kann man ja auch in die Wikipedia stellen, aber bei uns kann es dann auch so sein, dass es dann schon wirklich sehr spezielle Sachen sind, die dann auch wirklich nur die Archäologen direkt interessieren. Da haben wir Buchbesprechungen. Da werden dann regelmäßig Bücher oder Neuerscheinungen angeschaut, Rezensionen geschrieben. Da arbeiten auch noch ein paar andere Leute dran mit, die dann Rezensionen dazu schreiben. Dann haben wir eine Bilddatenbank mit gemeinfreien Bildern beziehungsweise Zeichnungen von uns, die wir gemacht haben, die man auch nutzen kann.
Aber man sollte vorher, man kann sich die nur angucken, wenn man einen Account hat.
Also man muss immer da registriert für sein.
Ja.
Mhm. Und warum das?
Das ist der Grund einfach, dass man nicht sich dort registriert und nicht unregistriert einfach mal alle Bilder abgrast. So,
ach so.
Dass das nicht, also um da einfach so einen kleinen Riegel vorzuschieben. Außerdem melden sich dann die Leute bei uns an. Also ist ein Anreiz dazu.
Ja, wie viele angemeldete Nutzer habt ihr denn?
Mittlerweile über 150.
Also 150 bis 200.
Ja, also
ist noch nicht so viel, aber Fach. Dafür, dass wir.
Ich habe mal ab und zu mal auch die Namen gegoogelt, die vollständig angegeben waren. Da waren dann auch einige Doktoranden und Professoren dabei.
Naja, also wenn es das in meinem Fach gäbe, ich meine, da gibt es ja auch ein paar Sachen, da bin ich natürlich auch sofort registriert, ist ja klar. Ja.
Ja, dann nach der Bilddatenbank kommt so eigentlich auch eine sehr spannende Sache für die Zuhörer und eigentlich unser Quiz, da kann man mitmachen, so Bilderquizze.
Ja, derzeit hat das Quiz einen Umfang von etwas mehr als 700 Fragen. Es ist sehr wahrscheinlich das größte Quiz zur prähistorischen Archäologie, das man im Internet finden kann. Und das ist auch so eins unserer Schmuckstücke.
Und wenn man sich im Prinzip die Seite komplett durchgelesen hat, kann man auch alle Fragen beantworten. Also das ist.
Also da wird nichts gefragt, was ich auch nicht geschrieben habe.
Genau. Mhm. Und die Leute, die registriert sind, die können dann an so einem Hard-Hike-Score mitmachen. Und da ist Jan momentan auf Platz 1. Und ja, genau.
Naja, die Veranstalter müssen natürlich ausgenommen werden. Das ist ja toll.
Ich habe das Quiz getestet.
Ach so, ja.
Sehr umfangreich getestet.
Highscore, da ist es.
Genau, und da kann man halt dann auch gucken, was haben andere für Quizze gemacht. Und komischerweise, unser Quiz wird auch mal sehr gern von Studenten genutzt in den jüngeren Semestern, um sich auf Klausuren vorzubereiten.
Ja, jetzt war ja die letzte Woche war die Klausurenwoche bei uns an der Uni und ich weiß, dass bei mir einen Kurs gab, der über die Kupfer- und Bronzezeit eine Klausur geschrieben hat. Da konnte ich dann bei uns in der Statistik von der Webseite nachsehen, dass die beliebtesten Seiten, die aufgerufen wurden in den letzten 2 Wochen, das waren alles die Quizze zur Bronze- und Kupferzeit. Das hatten wir sonst eigentlich noch nie, aber da hat es jetzt einen enormen Ansturm drauf gegeben in Form der Klausurvorbereitung. Das fand ich ganz toll. Also ich hoffe, dass die Leute damit auch etwas gelernt haben.
Ah ja, ja doch, das denke ich mal. Also das ist bestimmt eine gute Idee, das so zu machen. Ja. Also gut, meine Quiz ist natürlich was anderes als das, was man hinterher macht. Ich denke, ihr seid ja auch so ein kleines Fach, wo nicht immer Multiple-Choice-Klausuren gemacht werden, denke ich mal.
Nee, das nicht, aber es ist jetzt von der Technik her so vorgegeben, dass es dann mit Multiple-Choice am besten ist. Also oder quasi noch am einfachsten, dann Fragen zu formulieren, dann einfach so. Mhm. Und dann, ja. Wir haben das dann noch ein bisschen erweitert in jüngster Zeit, dass man jetzt auch noch ein Bilderquiz hat. Haben wir momentan nur 2 Fragebögen. Jeder Fragebogen hat 15 Fragen. Mhm. Und das war dann nochmal, um die Leute anzusprechen, die das ein bisschen optischer haben wollen. Das hat auch sehr gut funktioniert. Da stehe ich jetzt natürlich unter dem Druck, mir möglichst viele neue Zeichnungen herzustellen, damit wir dann noch den Bilderquiz-Bereich erweitern können. Archäologie ist ja auch eine Wissenschaft, die vom Auge lebt und davon lebt, dass man Sachen miteinander vergleicht.
Genau.
Und dass man bestimmte Artefakte einfach erkennen können muss. Also es bringt nichts, über Neandertaler zu reden, wenn ich nicht weiß, wie ein Neandertaler aussieht. Oder wenn ich nicht schon mal einen gesehen habe. Und,
die trifft man doch nicht so einfach.
Nein, also ja, nicht. Also die Überreste eines Neandertalers gesehen hat.
Ach so, meinst du?
Ja.
Ich wollte gerade sagen, Neandertaler. Ich war mal in dem Neandertal-Museum in der Nähe von Düsseldorf, also im Neandertal. Wo sonst?
Ja,
da
sehr gibt's schön.
Da gibt es natürlich
sehr
ein schön. Neandertal-Museum. Und ich fand das, da gab es auch so Puppen von Neandertalern. Und da hat mir auch jemand erzählt, dass es eigentlich gar nicht klar ist, ob die wirklich so ausgesehen haben, wie man sie da dargestellt hat.
Ja, da ist natürlich immer künstlerischer Freiraum dabei bei diesen Rekonstruktionen. Aber im Großen und Ganzen sind Gesichtsrekonstruktionen doch recht zuverlässig. Es gibt ja unterschiedliche Methoden, das stimmt natürlich.
Mhm.
Aber es gibt so, wenn man jetzt einen relativ gut erhaltenen Schädel hat, dann ist es auch die Wahrscheinlichkeit viel, viel größer, dass man das Gesicht annähernd gut rekonstruieren kann.
Mhm.
Wenn ich jetzt einen Schädel finde, wo vorher eine Kuh drüber gelaufen ist, dann muss ich ihn erstmal zusammensetzen und dadurch kommen dann immer mehr Faktoren dazu, die das alles erschweren, Sachen zu rekonstruieren. Ja, oder wenn man jetzt einen Schädel findet, wo ein Teil des Gesichts fehlt, dann ist es dann natürlich schwer, das zu rekonstruieren. Aber ich denke mal, so im Großen und Ganzen werden die Sachen die sind da schon ganz zuverlässig. Also vielleicht nicht so richtig individuell, also so wie das Individuum dann früher wirklich auch ausgesehen hat, aber es kommt dem nahe.
Es gab ja auch noch diese Rekonstruktionssachen über Foto und wo sie den Versuch gemacht haben.
Ja, also ich habe jetzt in der letzten Woche nochmal mit einem Anthropologieprofessor gesprochen und der hatte dann erzählt, dass er mal auf einer Tagung war, wo ein Schädel rekonstruiert werden sollte. Und da waren dann 12 Teams eingeladen. Jedes Team hatte eine eigene Methode entwickelt, mit der man Gesichter rekonstruiert.
Mhm.
Und das Ergebnis war dann, man hatte 12 unterschiedliche Gesichter, die zum Teil erheblich voneinander abgewichen sind. Dummerweise haben die Leute, die das organisiert haben, nicht bedacht, dass es gar kein Foto von dem originalen Menschen gab. Das war ein gerichtsmedizinischer Befund.
Ja.
Und dann konnten sie dann im Endeffekt, sind jetzt alles wieder in der Luft gewesen und dann wussten sie immer noch nicht, wie der ausgesehen hat. Das ist natürlich klug, wenn man eigentlich nochmal ein Foto hat, das man den Leuten natürlich nicht zeigt, wenn man dann nachher vergleichen kann, wie nah ist diese Methode an dem Original gewesen. Ja,
naja.
Also es ist, ja, also es, teilweise hat es dann so ziemlich krasse Unterschiede gegeben. Aber gerade im Museum kann man über diese Unterschiede dann eigentlich hinwegsehen, weil das ist für Laien und auch für Archäologen eigentlich eine ziemlich schöne Sache, dass man der Vergangenheit sehr, sehr nahe kommt. Es wird dann nicht mehr auf Knochen und Steine reduziert, sondern eben, dass man sieht, das waren auch Menschen und die haben in einer bestimmten Umwelt gelebt und agiert und die hatten auch soziale Probleme, so wie wir. Und
ja, sicher, klar. Ja. Ich meine, das denke ich mir mal, dass die auch so waren wie wir. Ja, also auf das Quiz können wir dann gleich nochmal kommen. Dann können wir da auch mal die Hörer befragen. Aber vielleicht erstmal noch den Rundgang zu Ende.
Ja, viel kommt ja auch nicht mehr. Das ist im Prinzip noch die Suche. Kann man unsere Seite relativ komfortabel durchsuchen.
Das ist auch mit dem Yassi?
Nee, das ist eine CMS-eigene Funktion, die relativ gut funktioniert. Genau, und das Yassi, das verwenden wir so als, das ist ja eine komplett externe laufende Funktion, die jetzt mit der eigentlichen Seite nur so am Rande zu tun hat, also halt, weil wir die betreiben. Ansonsten gibt es da eigentlich keine Verknüpfungspunkte. Außer, dass wir da auch verlinken und so weiter.
Ja, ja.
Die Literatur ist nicht mehr online, ne? Diese Datenbank.
Die Literatur?
Ja, wir hatten auch mal eine Literatur-Datenbank, in der man dann, hatten wir Bücher eingetragen und die mit bestimmten Schlagwörtern versehen. Mhm. Das sollte dann den Leuten beim Literatursuchen etwas helfen.
Literatur gibt es unter Wissen.
Ja, gibt es da diese Literaturliste? Ist die dann noch da? Weil die hat dann zwischendurch...
Freie Literatur?
Nee, ich glaube, die habe ich entfernt. Also es war ein ziemlich sehr verbuggtes Modul und da es eigentlich nur Probleme gemacht hat, haben wir das dann erstmal eingestampft und haben das jetzt so auf unsere To-Do-Liste gesetzt, weil wir wollen in Zukunft da auch versuchen, diese ganzen Bücher in so eine etwas größere Datenbank wieder einzutragen, dass man da auch Sachen eintragen kann, nachtragen kann.
Ja, das wäre gut, wenn man die dann gleich exportieren kann mit am besten im BibTeX-Format, dann ist irgendwie alles gelöst.
Mhm.
Ja, dann sind wir eigentlich auch sogar schon bei der Umsetzung, wo ich gerade von BibTeX spreche. Chris, das ist, glaube ich, deine große
Lieblingsthema bei der Seite.
Umsetzung, Content-Management-System. Leg ich mal los, ich werde inzwischen hier noch was organisieren.
Also wir verwenden so gut wie nur Open-Source-Software. Das ist einmal Typo 3, was unser CMS ist. Das hängt einfach damit zusammen, dass ich viel mit Typo 3 bisher gearbeitet habe und am Anfang gesagt habe, gut, Jan, trag deine Inhalte alle ein, mach die Struktur und drumherum bauen wir dann das Layout, die ganzen Funktionen ein. Und so ist es dann immer größer geworden und ich glaube, wir haben jetzt so 300, 400 Seiten. Also es ist schon sehr groß geworden und genau, dann wir verwenden für Karten beispielsweise OpenStreetMaps. Also wir wollen immer versuchen, so die ganzen Open-Source-Varianten zu verwenden.
Ja, das ist ja sowieso am besten. Also ich meine...
Genau, deswegen gibt es auch kein Google Analytics. Und also wir haben auf solche Schnüffelsachen hauptsächlich versucht zu verzichten.
Ja, das ist auch gut. Also Schnüffel-Software brauchen wir nicht.
Und wir haben auch dieses Zertifikat gekauft, damit Leute sicher...
Genau, da gibt es noch die Möglichkeit, bei HTTPS sich einzuloggen, wenn man halt registriert ist, dass das auch nicht alles... Es sind also so Eingespielereien, aber wir finden das eigentlich ganz wichtig, dass da zumindest ein bisschen...
vielleicht ist das das Problem. Ich wollte mich nämlich gerade einloggen. Ich meine nämlich, dass ich da mal einen Account gehabt habe und das geht gerade nicht und ich fand das nicht in meinem Passwortmanager. Aber es könnte sein, dass ich... Doch, ich bin auf der HTTPS-Seite. Aber vielleicht gab es die damals noch nicht.
Die gab es damals noch nicht. Also das haben wir auch noch nicht so lange.
Das könnte das erklären.
Genau. Ja, ansonsten verwenden wir eigentlich fast das Standard-Typo 3, so wie es ist. Es gibt natürlich für Kleinigkeiten mal so ein paar Modülchen, so zum Beispiel, dass man durch die Seite durchsurfen kann und Begriffe, die man jetzt nicht kennt, die sind auch in so einer kleinen Datenbank drin und da kann man da mit dem raufklicken und sieht dann quasi...
Ist das Glossar oder was?
Ein Glossar ist das, genau.
Mhm.
Mal überlegen, was haben wir denn noch? An speziellen Modulen. Ja, dann halt das Forum. Das ist das MMM-Forum von, ich weiß gar nicht, wer das programmiert hat. Das Quiz wird von, jetzt hoffe ich, sage ich den Namen richtig, Kurt Gusbeck. die Quizpalme, quizpalme.de, der programmiert dieses Quiz. Ja. Und wir haben in den letzten Jahren viel Kontakt mit ihm gehabt und so das herangetragen, was wir für wichtig erachten für das Quiz. Und er hat das eigentlich fast alles, was wir vorgeschlagen haben, eingebaut. Und ja, somit ist dann dieses Quiz auch in seiner Fülle an Funktionen.
Ja, wir haben ihn da viel gequält mit unseren Sonderwünschen. Also so das Quiz, wie es das jetzt gibt, das ist wahrscheinlich alles, was wir ihn da immer wieder gefragt haben, ob er dann noch was einfügen kann, ob er dann noch Sachen verbessern kann und so. Also
ja, ansonsten versuchen wir XHTML-konform zu sein, soweit es natürlich immer geht mit so einem CMS, was ja immer ihre eigenen Sachen, Eigenheiten hat. Und genau, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll zur Seite allgemein.
Das sieht eigentlich ziemlich gut aus, also für Typo 3, also naja.
Ja, verwunderlich.
Ich kann mich gerade nicht einloggen, irgendwie stimmen meine Passwörter nicht.
Du kannst ja dein Passwort zurücksetzen.
Das mache ich jetzt gleich mal. Wo mache ich das?
Unter...
Kennwort vergessen, genau.
Genau.
Na genau, muss ich mal schauen.
Kann man ja gleich mal gucken, ob das auch wieder funktioniert.
Funktioniert das nicht?
Na, manchmal hat das Ding so seine Eigenheiten und dann funktioniert es plötzlich nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass es jetzt eigentlich funktionieren müsste.
Ja, ich weiß allerdings nicht mehr, welche E-Mail-Adresse ich habe. Aber hier steht ja Benutzername. Schauen wir mal.
Willst du noch deinen Benutzernamen wissen?
Ja, den weiß ich. Das ist es nicht so schwer. Aha, dann scheint es zu funktionieren. Also ich sehe, sehr gut. Ja, aber kommen wir noch wieder zu inhaltlichen Fragen und nicht zu, Moment, ich muss mal in den Chat gucken. Na,
da kam
nichts. Ne? Dann, ja, also, was ist die Zielgruppe? Da haben wir ja schon so ein bisschen gehört. Studenten, Jan?
Ja.
Und? Nur Studenten oder?
Nein, also es, Studenten und Leute, die ja, die sich als Laien bezeichnen oder bezeichnen möchten.
Mhm.
Also man muss eigentlich überhaupt keine Ahnung haben von Archäologie, um auf die Seite zu gehen. Aber wir wollen das alles erklären. Wir wollen eigentlich wir wollen das den Leuten näher bringen, auch wenn sie davon überhaupt gar keine Grundlagen haben. Das bringen wir euch dann alles bei, sozusagen.
Also man braucht nur ein Interesse an prähistorischer Archäologie.
Genau, man braucht einfach nur Interesse an Archäologie zu haben.
Oder an schönen Webseiten.
Ja, also wenn man einfach nur mal wissen möchte, was macht prähistorische Archäologie, wie arbeiten die oder was ist das Wichtige an der Jungsteinzeit oder was zeichnet Neandertaler aus?
Mhm.
So ganz alltägliche Fragen, dann kann man einfach bei uns vorbeischauen und dann wird man informiert, hoffentlich zu vollständigen Zufriedenheit.
Also wir probieren die Inhalte schon so aufzubauen, dass es immer eine Einleitungsseite gibt, wo sozusagen für die Leute, die noch nie was drüber gehört haben, ein bisschen was steht, um mal reinzukommen, worum geht es jetzt überhaupt. Und dann gibt es auf den unteren Seiten dann immer noch mehr Details. Und dann wird es eigentlich quasi, naja, komplexer nicht, aber da kommen dann sozusagen die ganzen Details raus.
Also wir versuchen, ziemlich komplexe Themen möglichst einfach und verständlich rüberzubringen. Das ist natürlich dann für die Leute, die sich in diesen Themen sehr gut auskennen, dann manchmal ein bisschen problematisch. Die kommen dann an und sagen, ja, du hast das und das Detail vielleicht vergessen. Sag ich, ja, das ist ja nicht unbedingt die Zielgruppe, dass man das jetzt, dass ich jetzt irgendwelchen Professoren oder Doktoranden etwas erklären möchte, sondern vielmehr den Leuten, die gerade mit dem Studium angefangen haben oder die sich auf dem Studium vorbereiten wollen.
Ja.
Oder privat. Ja. Also wir haben gestern Abend ein sehr, sehr gutes Feedback von einem Laien bekommen, der hat mir geschrieben, dass er durch Zufall die Webseite gefunden hat, dann über 3 Stunden darauf gelesen. Also lange habe ich da selber noch nie ausgehalten.
Naja gut, aber also, da ist ja nun viel zu klicken und zu lesen.
Ja,
da guckst du das Forum an und so.
Ja.
Da bist du dann schon 3 Stunden gut beschäftigt.
Ja, also das erscheint bei manchen Leuten, also dass wir die Leute doch ganz gut erreichen.
Ja.
Da waren wir dann sehr glücklich, als wir das gelesen haben.
Ja.
Hat dann auch noch eine Anmerkung gemacht, was man eventuell verbessern könnte und so. Und da freuen wir uns dann immer.
Mhm.
Also wir haben ja auch eine relativ prominente Kommentierfunktion auf jeder Seite drauf, dass wenn da was nicht verständlich ist oder oder irgendwelche Fehler drin sind oder was, dass man das dann auch gleich uns mitteilen kann, weil, wie gesagt, wir machen das ja auch in unserer Freizeit und gucken zwar, dass das alles richtig ist, aber manchmal schleicht sich ja doch was ein oder ist es vielleicht nicht ganz verständlich und das kann man immer gleich verbessern. Und das.
Ja, du machst es in deiner Freizeit. Also ich denke, bei Jan muss man ja sagen, er macht es ja in seinem Studium. Das ist ja nun nicht seine Freizeit. Das ist ja auch so eine Art Lernen, denke ich, oder? Du kannst doch eigentlich dadurch, das, was du lernen willst, indem du es gleich wieder sozusagen ausspuckst.
Das Wort hatte ich aber gerade auch auf der Zunge.
Ja, es tut mir leid. Also, man denkt ja auch immer so an Bulimie-Studium. Ne? Ja. Das ist ja der typische Bachelor, ne? Eben lernen, dann wieder abgeben. Aber wenn du das da reinschreibst und dann auch immer wieder pflegst, dann bleibt das natürlich irgendwie hängen. Ne? Denke ich mal.
Ja,
also das ist, glaube ich, eine gute Methode auch zu lernen. Du hast es ja vorhin gesagt, lernen durch Lehren. Aber das ist ja eigentlich sogar noch... Ja, du lehrst ja nicht nur, sondern du...
Dadurch, dass er sich die ganze Literatur dann auch durchliest, auch für die Seite, beschäftigt er sich ja auch nochmal intensiver damit. Mhm. Und ich glaube, das führt da letztendlich auch dazu, dass er da sich gut auskennt in den ganzen Bereichen und jetzt nicht so nur für eine Klausur mal eben lernt. Und das bleibt dann alles, glaube ich, ziemlich gut hängen. Also
Besser als bei manch anderen, ja.
Ja, genau. Das denke ich auch.
Ja. Also solides Grundwissen.
Ja, ja. Und andere, die jetzt noch mitmachen wollen, können die sich auch durch Inhalte einbringen oder nur im Forum?
Man kann im Forum ganz allgemein diskutieren, wenn man da diskutieren möchte. Wenn man jetzt Inhalte für den Wissensbereich uns anbieten möchte oder sowas, dann kann man einfach mal mich eine E-Mail schreiben und dann... Bin ich dann gerne natürlich bereit, mit den Leuten darüber zu reden, was man da, wie sie das da einbringen können oder was man da noch verbessern könnte oder sowas.
Mhm.
Also ich habe einen Kommilitonen, der heißt Jens und der interessiert sich sehr für Eisenzeit und kennt sich da sehr gut aus. Als er mir dann angeboten hat, dann einen Artikel darüber zu schreiben, zu bestimmten Fundplätzen und zu den Zeithorizonten, habe ich natürlich gerne zugesagt, weil ich weiß, dass er sehr, sehr gut ist und dass er auch sehr zuverlässig arbeitet. Dann hat er mir dann... die Sachen einfach als Word-Dokument geschickt. Ich habe das durchgelesen, vielleicht ein paar Tippfehler korrigiert und gefunden und dann haben wir das so aufbereitet für die Webseite und dann reingestellt. Also die Sache ist natürlich die, dass der Wissensbereich einen Überblick vermitteln soll. Er soll nicht zu stark ins Detail gehen, weil das Leute auch abstreckt. Wenn man jetzt richtig ins Detail gehen möchte, dann sind Beiträge vielleicht doch eher in dem Wiki untergebracht.
Mhm.
Das ist momentan noch die Sache.
Aber ihr habt doch ein Wiki, ne? Habe ich doch irgendwo gesehen. Ja.
Interaktiv, glaube ich. Ne?
Ja, und interaktiv ist das Wiki.
Ja, interaktiv. Ja.
Also das ist sowas, das ist für unsere Zukunft eigentlich ganz interessant, weil wir möchten da so versuchen, diese ganzen Sachen wie, also wenn man jetzt so einen Inhalt hat, zum Beispiel mit Neandertaler und da gibt es dann, weiß ich nicht, irgendwelche verschiedene Lehrmeinungen oder auch verschiedene Meinungen von Leuten, dass es da denn die Möglichkeit gibt, zu den Artikeln immer so eine Art... wie soll man das nennen?
Das ist eine Möglichkeit, das dann nochmal richtig detailliert zu diskutieren. Das ist dann vollkommen egal, wie groß der Beitrag ist.
Dass man da so eine Form von Essays reinschreiben kann. Mhm. Weil beim Wiki ist ja natürlich immer so, man schreibt da was rein und dann bearbeiten das dann 10 Leute möglicherweise. Und da ist dann eine andere Auseinandersetzung, als wenn man ein Essay geschrieben hat, was dann einfach da steht und was man dann natürlich anders auch diskutiert. Also
das ist richtig. Wobei es, wenn es richtig um Wissen geht, finde ich es eigentlich immer angenehmer im Wiki. Weil man dann, ist ja oft ist nicht so ein inhaltlicher Streit. Also sobald es in Richtung Edit Wars geht, dann ist es vielleicht besser, man hat ein Essay, wo jemand anders drauf reagiert. Das ist besser als ein Editor, aber wenn man einfach Sachen so sammelt, ist, glaube ich, ein Wiki besser. Also ich gucke mir gerade das Wiki hier so ein bisschen an, was da so ist. Was ist denn das für ein Wiki?
Das ist das nennt sich Dr. Wiki. Das ist auch ein Modul von Typo 3, ich glaube, das ist das Einzige, was irgendwie Wiki-ähnlich ist und ist leider auch relativ verbuggt, aber tut soweit seinen Dienst ganz gut.
Es können momentan noch keine Bilder eingefügt werden, oder?
Zum Beispiel.
Ja.
Ja, gut, aber da gibt es ja dann andere Möglichkeiten.
Genau.
Wenn man Bilder da rein, also ins Typo 3 rein haben will. Achso, nee, das muss man dann über euch machen, genau. Ja.
Also es gibt dann zum Beispiel hier dieses, hier diesen Artikel über, was war das hier? Kommt Kapell zum Beispiel, was ja dann doch relativ speziell ist, oder Experiment im neolithischen Hausbau. Das sind ja so Sachen, das würden wir jetzt nicht so detailliert in die Wissensbereich einpflegen, sondern an der Stelle dann für die ganz interessierten Leute, die da.
Ja, das sind dann Sachen, die für den Wissensbereich zu detailliert und für den Blog viel zu groß sind und dann kommt da in das Wiki rein.
Ja, gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch noch mal so ein bisschen auf die Inhalte der prähistorischen Archäologie. Also nicht nur das, was ihr hier habt, sondern vielleicht so ein bisschen, was da überhaupt so stattfindet in der Zeit, um die es geht. Welchen Zeitraum umfasst denn die prähistorische Archäologie?
Prähistorische Archäologie fängt mit den ersten Menschen an.
Aha, also Menschen schon. Das ist also schon Archäologie des Menschen. Man könnte ja auch Fossile aus Liga nicht mehr dazu.
Nein, Tiere, also Dinosaurier, falls das jetzt dein Gedanke war, nein.
Ja, ich dachte mehr so an diese Fossilen, die man überall ausgräbt und so.
Diese Schnecken oder?
Ja, ja.
Nee, das nicht, die nicht.
Das ist keine Archäologie.
Das ist eine andere Archäologie.
Was nennt sie sich dann?
Das ist, glaube ich, irgendwie so eine...
Prä.
Nein. Das sind, ich glaube, Paläo... Ontologen,
Paläontologie,
weil das ist ja schon, das ist ja schon Steine, was die ausgraben. Also Sachen, die so fossil sind, dass es schon wieder Steine sind.
Da muss ich unbedingt auch was verlinken. Da war ich nämlich auf der Open Knowledge Conference. Und da war ein Paläontologe, genau. Und der macht auch solche Open Data, Open Knowledge Geschichten, wo er auch Sachen ins Internet abwirft. Nicht so ganz so liebevoll, wie ihr das macht. Also da geht es vor allen Dingen darum, Artikel und so weiter zugänglich zu machen. Und das muss ich verlinken. Der heißt irgendwie Moss oder so. Ich finde das, also Open Knowledge Conference. Macht mal weiter. Also es geht darum, seit dem Auftritt der Menschen. Ja. Und das ist jetzt welcher Zeitpunkt? Ich kenne mich da nicht so gut aus. Also ich kann jetzt nicht so genau sagen, seit wann die Menschen da rumlaufen.
Das geht so um zwischen 2 und 3 Millionen Jahren vor heute los. Mhm. Mit den ersten Menschen. Zumindest den ersten Vormenschen, also dann ja diejenigen Wesen, die von ihrem Skelettbau her schon als Menschen identifiziert werden können. Und es endet in dem Moment, in dem Menschen anfangen, Schriftkultur zu entwickeln. Es ist natürlich überall unterschiedlich. Zum Beispiel ist es im vorderen Orient und in Ägypten viel, viel früher als in Europa. Also da sind ja die ältesten Schriftzeugnisse aus Ägypten und aus dem vorderen Orient sind ungefähr 3000 vor Christus. Und in Europa ist es viel, viel später. Da gab es dann Teile, die noch kurz vor Christus immer noch keine Schrift hatten. Also
es gibt Kulturen, die bis heute keine Schrift haben. Ja. So ist es ja nicht. Also. Ja.
Aber die leben nicht mehr in der Steinzeit.
Also, naja, das ist die Frage, wie du Steinzeit definierst.
Auf jeden Fall, die prähistorische Archäologie ist eine Archäologie, die weltweit agiert. Sie ist an keinen Raum gebunden, sondern einfach nur eben an den Menschen und seine Hinterlassenschaften. Also es können dann einerseits direkt Artefakte sein, Knochen von Menschen oder auch Strukturen, die Menschen hinterlassen haben. Das heißt dann Eingriffe in den Boden. Wenn ich zum Beispiel im Neolithikum ein Haus gebaut wurde, dann hat man dann Pfosten in den Boden gerammt und die Pfosten sind vergangen, weil man kann die ehemaligen Spuren von den Pfosten erkennen und man kann diese Gruben erkennen. Man kann natürlich auch erkennen, dass die Einführung von Landwirtschaft dann bestimmte Kulturpflanzen sich in einer Gegend verbreiten. Und durch die Eingriffe in Natur, dass dann zu einem bestimmten Zeitpunkt Tiere auftreten, die vorher nicht da waren. Oder dass dann bestimmte Tiere verschwinden, wie zum Beispiel das Mammut oder so. Solche Sachen kann man dann erkennen und das gehört auch alles in die prähistorische Archäologie mit rein. Dazu ist natürlich zu sagen, dass prähistorische Archäologie ist eigentlich vielmehr ein Zusammenschluss von allen Wissenschaften, die nur irgendwie etwas mit dem Menschen und seinen Auswirkungen auf die Natur zu tun haben. Zum Beispiel der ganz frühe Teil der prähistorischen Archäologie, der sich mit den frühesten Menschen beschäftigt, das sind Paläoanthropologen, die dann auch noch angucken, wie sich die Knochen verändern, also die Morphologie des Menschen, also vom Affen quasi zum zweifüßigen Menschen, also aufrechter Gang, die Entwicklung des Schädels. Also man kann ja sehen, dass sich die Gehirngröße verändert hat im Laufe der Zeit. Ja, das sind so Sachen, die Paläoanthropologen machen. Es gibt dann also immer für bestimmte Zeithorizonte dann ab und zu noch, also dann auch nochmal so Spezialfächer, mit denen dann Archäologen zusammenarbeiten. Mhm. Das ist eine ziemlich interdisziplinäre und vernetzte Arbeit, die dann da geschieht, damit man möglichst umfassende Ergebnisse erzielen kann.
Ja, ja, also ich denke, dass ja. Du hast auch die Anthropologie erwähnt. Was machen die?
Die befassen sich ausschließlich mit dem menschlichen Skelettmaterial und können daran dann erkennen, wie alt ein Skelett ist, ob es ein Mann oder Frau war. Krankheiten können erkannt werden. Und ja, dadurch kann man dann auch anschließend auch noch Rückschlüsse machen über Demografie, also gesellschaftliche Entwicklung, wie die Bevölkerungszahl war, ob sie abgenommen hat, ob sie zugenommen hat. Kann auch Sachen, Ernährungsrückschlüsse kann man erkennen. Man kann auch, wenn man sich die Knochen analysiert und die Zähne, dann kann man erkennen, woher ein Mensch kommt, also wo er quasi aufgewachsen ist. Denn darüber, über die Nahrung, die wir aufnehmen, setzen sich auch bestimmte Isotopen in unseren Knochen, unseren Zähnen fest. Und diese Isotopen haben dann einen bestimmten Wert und der ist dann immer ganz regional spezifisch. Das heißt, es wird dann auch teilweise über das Grundwasser aufgenommen. Und wenn dann ein Mensch, wenn man dann ein Grab findet, dann kann man sich den Zahnschmelz angucken, also die Zähne dann analysieren und dann kann man erkennen, ob er hier auch geboren wurde oder ob er nicht doch aus einer anderen Gegend stammt. Und dann könnte man dann Rückschlüsse daraus über Wanderbewegungen eines Individuums oder mehrerer, dann kommt man dann in der Gesellschaft schon recht nahe. Das sind so solche Sachen. Und
genau, also da kriegt man sicherlich eine Menge Sachen raus. Du hast es ja vorhin ja schon mit den Bestattungsmethoden festgestellt. Es gibt natürlich Aufschluss darüber, was da alles abgelaufen ist.
Ja, die sind auch sehr unterschiedlich und sehr kulturspezifisch. Also es gibt dann Kulturen, die dann ganz strikte Bestattungsregeln haben, dass Männer sich immer im Kopf im Osten und die gucken dann nach Süden oder sowas.
Mhm.
Und Frauen dann genau andersrum. Da gibt es also noch so bestimmte Phänomene, dass dann Männer bestimmte Beigaben haben, die Frauen nicht haben und andersrum. Es gibt dann im Neolithikum, Bestattung von Frauen, die haben dann auch noch einen Reibstein, wo dann der Kopf quasi drauf liegt wie auf einem Kissen. Und ein Reibstein wurde ja dann benutzt, wenn man Körner zerrieben hat, um anschließend irgendwie so ein Brei herzustellen oder ein Brot. Und dann kann man jetzt natürlich sagen, das haben Frauen früher gemacht, das sollten sie heute auch noch machen.
Oh,
oder nicht, manchmal kommen dann da Gender-Diskussionen auf. Also da bieten dann Gräber viele Möglichkeiten, um über solche Sachen zu diskutieren.
Gut, da kann man natürlich dann interpretieren und so.
Ja.
Aber das ist ja, ich meine, ich fand das ja vorhin schon mit dem mit der schwulen Leiche etwas grenzwertig, aber
Skelett, keine Leiche.
Ja, Skelett. Ja, Skelett ist auch eine Leiche.
Leiche ist noch, wenn noch so Fleisch und so dran.
Ach so, ja, aber das habt ihr ja nicht. Doch,
mehr Moorleichen.
Moorleichen, genau. Ja, wollte ich gerade sagen. Also es gibt Umstände, wo man ganze Leichen findet.
Ja.
Es ist ja dann natürlich noch viel interessanter, wenn man so eine ganze Leiche hat.
Ja, da ist man den Menschen dann schon auf intimste Weise sehr, sehr nah. Ja. Erhält sich dann auch noch, je nachdem, in was für einem Moor sie untergekommen sind, erhalten sich dann Haut und Haare.
Mhm.
Es gibt dann auch Moore, die von ihrem Milieu her so beschaffen sind, dass sich die Knochen zersetzen, aber die Haut und die Haare erhalten bleiben und dann sieht dann die Moorleiche sehr, sehr platt gedrückt aus.
Mhm.
Es gibt dann natürlich so solche Sachen. Oder was ich, der Mann im Eis, also den Ötzi
aus
der Kupferzeit, das ist auch so ein. Das sind dann immer richtige Highlights, weil man dann hier sehen kann, teilweise, was die Leute für Frisuren hatten, was sie für Bärte hatten, für Kleidung.
Mhm.
Bei dem Ötzi, der hatte auch sogar Tattoos auf dem Rücken.
Mhm.
Das sind dann so Sachen, die würde man sonst nicht finden. Das kann man an den Knochen nicht unbedingt ablesen, was die Leute getragen haben.
Naja.
An so einem normalen Boden zersetzen sich auch die Kleidungsstücke, es sei denn, es sind dann irgendwelche Kleidungsstücke, die irgendwie aus Knochen sind oder also Materialien, die weniger vergänglich sind oder aus Muscheln.
Mhm.
Es gibt in der Jungsteinzeit Muschelschmuck, das sind so Spondylus-Muscheln, aus denen hat man dann auch Gürtelschnallen gemacht. Und wenn man da jetzt ein Grab findet, dann findet man den Menschen, dann liegt dann daneben eben diese Muschel.
Mhm.
Aber da muss man natürlich auch erstmal auf die Idee kommen, dass es dann so eine Art Gürtelschnalle gewesen ist oder so ein Schmuck.
Ja klar, natürlich, das muss man natürlich in der Tat. Ja, aber immer noch, du hast immer noch keine Jahreszahlen genannt. Also hast du gesagt, ja, dann geht der Mensch los und überhaupt. Also ich hätte gern so einen Zeithorizont,
ja,
dass man so ungefähr weiß, von dann bis dann, auch wenn das ja irgendwie...
Ja, es gibt mit den ersten Menschen los zwischen 2 und 3 Millionen Jahren vor heute.
Mhm, bis?
Bis zu dem Zeitpunkt, in dem dann auch in einer bestimmten Gegend schriftliche Kultur eingesetzt.
Ja, das, hast du auch schon gesagt, das ist dann so um wann?
Christus, kurz nach Christus, je nachdem, ob man jetzt in Schweden guckt oder bei den Wikingern oder sonst, ist dann natürlich immer regional spezifisch. Das kann ich jetzt, müsste ich jetzt ganz viele Regionen irgendwie aufzählen, wo das dann unterschiedlich ist.
Und dann geht es um den Menschen, aber doch auch um die Neandertaler, die ja doch anders sind als die Menschen, oder?
Ja, also es geht auch um die unterschiedlichen Menschenformen, jetzt in Anführungsstrichen. Das sind Sachen, mit denen sich auch Paläoanthropologen sehr innig auseinandersetzen. Denn dabei sind Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen modernen Menschen, anatomisch modernen Menschen und Neandertalern herauszuarbeiten. Die arbeiten aber auch heraus, inwiefern sich Menschen entwickelt haben. Also wo ist der Ursprung des Neandertalers? Vor allem auch, was ist ein Neandertaler? Wo fängt Neandertaler an und wo hört Neandertaler auf? Das sind auch die Leute, die dann quasi eine Menschenform definieren und dann natürlich auch irgendwo sagen können, ja, wo ist der Übergang vom Homo erectus zum Neandertaler oder vom Homo heidelbergensis zum Neandertaler und wo ist der letzte gemeinsame Vorfahre vom anatomisch modernen Menschen und dem Neandertaler? Da gibt es dann so etwas wie eine biologische Uhr, die man dann festlegen kann. Das sind alles ziemlich komplexe Sachen.
Aber was ist denn nun der Unterschied zwischen dem Neandertaler und dem, wie heißt der andere?
Nicht Homo sapiens.
Homo sapiens. Ja,
also der wesentliche Unterschied ist aus heutiger Sicht, dass Neandertaler nicht mehr existieren.
Ja gut.
Und wir, wenn man sich die Knochen anguckt, dann sieht man sofort, dass Neandertaler von der Statur her etwas kleiner waren als moderne Menschen, dass sie robuste und gebogene Langknochen hatten. Das hat dann auch dazu geführt, als man erstmals Neandertaler-Skelett wissenschaftlich untersucht hat, ist man davon ausgegangen, dass das ein moderner Mensch war, der Rachitis hatte, weil sich dadurch auch die Knochen verbiegen.
Ah.
Das sind dann immer auch so Sachen, die in die Irre führen können. Mhm. Dann hatten Neandertaler ein bisschen anderes Gesicht als wir. Sie hatten zum Beispiel über den Augen, da hatten die einen Überaugenwulst aus Knochen. Das heißt dann, wenn ich jetzt mal so bei dir zeige, also jetzt hier so, dann hat man hier quasi eine richtige Wulst gehabt über den Augen. Das haben wir nicht. Wir haben ja einfach hier es ist alles eher glatt und fließend übergehend zum Stirn. Und bei Neandertalern war dann so eine richtige Wulst da. Also bei manchen Neandertalern kann man das sehr gut erkennen. Dann weiß man gleich, das ist auf jeden Fall kein moderner Mensch.
Mhm.
Und die hatten auch ein anderes Kinn. Also es ist dann eher so, wir haben ja ein vorspringendes Kinn. Wir haben ja hier so eine Kante, wenn wir uns das hier anfassen. Bei Neandertalern geht das gleich so fließend nach hinten. Wenn du dir im Wissensbereich gibst, auch Bilder dazu, dass man sich das dann noch mal ein bisschen besser vorstellen kann.
Mhm.
Da gehst du dann auf Wissen, dann gehst du auf Altsteinzeit. Nee, auf Steinzeit.
Moment, Wissen, ich bin noch nicht so weit.
Dann Steinzeit und dann gehst du auf Mittelpaläolithikum. Das ist so der Zeithorizont der Neandertaler, die mittlere Altsteinzeit.
Mhm.
Und da gibt es dann ein Unterkapitel, das heißt Neandertaler.
Das heißt, in der Altsteinzeit gibt es keine Neandertaler, die kommen ja später auf.
Die Altsteinzeit ist ein ziemlich langer Begriff, der fängt mit den allerersten Werkzeugen an und hört dann mit dem Beginn, der hört dann so ungefähr um 12.000 vor Christus auf und dann beginnt die Mittelsteinzeit und nach der Mittelsteinzeit kommt die Jungsteinzeit und das Altpaläolithikum, also die Altsteinzeit, die wurde auch nochmal untergliedert in eine Altsteinzeit, eine mittlere Altsteinzeit und eine jüngere Altsteinzeit. Es ist hoffentlich nicht zu verwirrend, das sind dann eben so chronologische Begriffe, mit denen Archäologen dann auch arbeiten. Und Neandertaler sind eben von ihrem chronologischen Auftreten her datieren sie eben in das Mittelpaläolithikum und haben zu dem Zeitpunkt in Europa, Eurasien und im vorderen Orient sind sie unterwegs gewesen. Und aber jetzt wollte ich nochmal auf die diesen morphologischen Aspekt zurückkommen, und zwar mit dem Gesicht.
Ja, ihr sagt schon einer, würde auch Leute mit Wulst kennen. Das gibt es in der Tat.
Ja, also, das gibt es, aber es ist dann irgendwie so, so Spiel der Natur. Das ist jetzt, bei Neandertalern war das richtig typisch.
Ja, ja, klar.
Das,
ich hoffe. Also es ist ja auch so, dass man Männer und Frauen Knochen über diesen Wulst und diese Mini-Dinger am Kinn und hinten am Kopf, wenn es ganz dümmer erklären.
Ja, das ist aber dann wieder was bei modernen Menschen. Da, also bei Neandertalern kann man auch an den Knochen erkennen, ob das jetzt Männer oder Frauen gewesen sind. Das sind aber ziemlich komplexe Sachen. Jetzt gucke ich hier gerade. Ah.
In der Wikipedia gibt es sogar die Rekonstruktion eines Neandertal-Kindes. Das finde ich auch witzig.
Ja, die ist auch.
Also muss ich gleich mal verlinken, ja, Neandertaler. Ich habe Neandertaler natürlich erstmal mit TH geschrieben, weil mir das irgendwie so, und dann habe ich festgestellt, das ist gar nicht richtig.
Ja, das Neandertal wurde früher auch mit TH geschrieben.
Ja, ja, klar.
Und dann hat es dann in der Rechtschreibung
genau, aber der Neandertaler ist dann weiter mit TH geschrieben worden.
Genau,
ich.
Also dieser, ja, der wissenschaftliche Ausdruck ist dann dieses Homo Neandertalensis, da ist genau. TH noch drin.
Genau.
Ja, genau. Wenn man jetzt hier im Wissensbereich dann ist bei dem Neandertaler, dann scrollt man ein bisschen nach unten und dann sieht man dann den Schädel von Lemus Thier. Das ist eine ganz junge Neandertalerin gewesen. Die war ja so ungefähr 14 Jahre alt und wurde von ihren Zeitgenossen ziemlich brutal getötet und geköpft.
Huch.
Ja, also es ist dann, Archäologie ist dann auch irgendwie sehr brutal. Und
ich dachte immer, früher seien die Menschen besser gewesen als heute.
Nein, deswegen sagt man ja, du Neandertaler. Ja. Aber die waren natürlich nicht alle so, ja. Also irgendwann bei diesem Wesen konnte man dann.
Die jetzt nicht, du meinst doch auf der Seite der Neandertaler.
Genau. Dann da scrollst du nach unten.
Ja, da kommt diese Karte, über die wir sprechen werden.
Genau, dann kommt anthropologische Leichenzerstückelung und darunter sind Bilder.
Hinweise, Zeichnung. Ah, hier.
Genau, da ist dieser Schädel und da kannst du an dem Kinn das erkennen, was ich eben meinte, dass es so nach hinten fließt und nicht so vorspringend ist wie bei modernen Menschen.
Mhm.
Es gibt eigentlich, dann wenn du noch ein bisschen weiter nach unten gehst, dann kommt dann der Bereich Körperbau.
Mhm. Ja, ich
da ist es dann auch nochmal im Vergleich mit einem modernen Menschen, das ist der Mensch von Kompkapell.
Mhm.
Da kann man sich dann auch nochmal angucken. Also man sieht dann schon gleich, dass der Schädel von Kompkapell ein bisschen rundlicher ist und der Schädel des Neandertalers ist eher so ein bisschen in die Länge gezogen, so ein bisschen, man sagt immer so brotleibförmig. Und dass der auch ein ganz anderes Gehirnvolumen gehabt haben muss.
Mhm.
Dann, also Neandertaler hatten teilweise ein viel größeres Gehirnvolumen als wir.
Mhm.
Das hat dann natürlich, aber es hat natürlich nicht so viel mit Intelligenz zu tun. Also das soll nicht heißen, dass sie dumm waren, aber
ja, ja, klar.
Also da gibt es eben so Unterschiede, die spezifisch sind für bestimmte Vormenschenformen. Dann, da ist auch dann eine kleine Tabelle mit diesen Unterschieden. Also wenn man sich Schädel anguckt, Homo sapiens hat eher glatte Seiten und Neandertaler wulstige Seiten, Schädelvolumen, dann wie bestimmte Regionen von dem Schädel ausgeprägt sind, ob die eher rundlich sind oder gewölbt, schwach und dick oder so weiter, sind dann so diese Liste. Ich habe mal eine sehr ausführliche Liste gesehen, die war, glaube ich, 3 Seiten lang, voller anthropologischer Fachausdrücke, wie man Neandertaler und moderne Menschen unterscheiden kann. Und das wollte ich da jetzt aber nicht reinnehmen, weil das wäre sonst zu viel gewesen.
Mhm.
Geht es so um die Sachen, die eher ins Auge springen. Also es sind, wie gesagt, diese eher längliche Schädelform mit dem ziemlich großen Gehirnvolumen, die Überaugenwulst, und dann eben dieses markante Kinn.
Mhm.
Und die kleinen massiven Knochen, die dann so ein bisschen gebogen sind.
Mhm.
Das sind so also Anhaltspunkte, wo das dann recht schnell geht.
Ja, ja, klar. Mhm. Ja. Und dann gibt es ja auch diese schöne Karte, die du gemacht hast. Die
genau.
Sieht man ja auch auf der Seite.
Ja, man kann sie auch vergrößern, aber da sie so groß ist, da kann man dann immer noch nicht alles genau lesen oder man muss. Also ich habe gesehen, also bei mir zu Hause geht es mich da noch eine Lupe davor, Alter.
Das Original. Das müsste man noch etwas mehr vergrößern können. Also wenn man da einmal draufklickt, jetzt geht es auch nicht wieder weg. Was ist denn das? Ach, da ist ein X. Das X ist unten, deshalb.
Ach so. Ja, also das Original ist in DIN A3 vorbereitet.
Mhm. Ja, hast du ja geliehen.
Mhm. Ja,
ich habe. Wäre schön, wenn du das im Netz auch noch ein bisschen größer machen könntest. Denn
es ist ja, in der Bilddatenbank, glaube ich, ein ganz groß
drin. Ja, in der Bilddatenbank ist es ein ganz groß drin. Also wenn man das dann.
Ja, okay.
Spätestens darüber kann man es sich dann runterladen und.
Brauchen wir dann den Link nochmal, wenn du den mal reinposten könntest in die.
Von der Bilddatenbank?
Ja. Also.
Na, poste mal.
Ja,
in der Aktivbilddatenbank findest du die. Aber da sieht man jetzt nicht, weil.
Karte. So. Erstmal hier in klein. Ups, das ging nicht gut. Ja, bitte, das, sprich weiter. Sag, was das für eine Karte ist.
Ja, diese Karte zeigt Fundplätze auf, an denen Knochen oder Zähne von Neandertalern gefunden wurden, also direkte körperliche Überreste. Das Besondere an der Karte ist, also ich habe Anfang diesen Jahres angefangen, diese Karte zu erstellen. Da hatte ich einen Kurs beim Anthropologie-Professor hier in Berlin, also beim Herbert Ulrich. Und ich wollte eine Hausarbeit über Neandertaler schreiben. Also ganz speziell ging es um den Neandertaler aus der kleinen Feldhofer Grotte. Das ist der Neandertaler-Fund aus dem Neandertal, der dann nachher quasi an dessen Skelett dann der Neandertaler als Menschenform definiert wurde. Und ich hatte dann gedacht, dass ich dann, wenn ich diese Hausarbeit schreibe, dann möchte ich eigentlich auch eine Karte haben, wenn man mal sehen kann, wo liegt dieser Fundort und wo liegen andere Fundorte, vielleicht aus der gleichen Zeit oder von früheren Neandertalern, dass man einfach mal eine Übersicht hat.
Mhm.
Ich bin dann die ganze Literatur durchgegangen und habe dann zu meinem Leidwesen festgestellt, dass es eigentlich so eine richtig schöne, umfangreiche Karte nicht wirklich gegeben hat. Das meistens waren dann Fundplätze nur so mit ziemlich grob eingetragen. Es haben Fundplätze gefehlt, sie wurden teilweise falsch geschrieben oder was mich am meisten verwundert hat, dass die sogar falsch lokalisiert wurden. Es gab da einen Fundplatz, der liegt eigentlich in Nordfrankreich über Paris.
Mhm.
Der wurde dann aber in einem ziemlich häufig zitierten Fachbuch dann im Zentralmassiv lokalisiert, was dann doch schon ein bisschen woanders liegt.
Ja, ich kenne das. Ich habe mal selber für ein Buch die Sprachminderheiten Italiens zusammengestellt aus anderen Handbüchern. Da war ich auch total entgeistert, was da für Angaben sind. Ja, aber das kann ich mir ja auch vorstellen.
Also ich bin dann in dem Zuge wöchentlich mindestens dreimal in die Staatsbibliothek gegangen, weil ja zum Glück bei mir direkt auch um die Ecke ist. Bin dann da alle Bücher durchgegangen, die ich nur irgendwie finden konnte. Also teilweise auch Sprachen, die ich noch nicht mal richtig gesprochen habe, wo ich dann extra mir dann für ein paar Wörter angeeignet habe, damit ich dann weiß, was Neandertaler heißt und was Verbreitungskarte
ist. Ja, ungefähr gut. Immer gleich heißt.
Ja, oder was Karte heißt, damit ich mich dann da besser orientieren konnte in den Büchern.
Mhm.
Habe dann die Karten da auch alle gescannt mit den Literaturangaben und dann, wie ich dann nachher vergleichen konnte. Das Problem war erst herauszufinden, welche Fundplätze gibt es, wie werden sie datiert und wie werden sie richtig geschrieben und wo liegen die überhaupt?
Ja.
Und wenn man dann ganz viele Karten hat, dann hat man dann im Endeffekt auch für manchen Fundplatz drei unterschiedliche Schreibweisen. Und wenn man dann ganz viel Pech hat, dann hat man auch drei unterschiedliche Orte, an denen der lokalisiert wird. Mhm. Muss man dann gucken, wie man damit zurande kommt. Und dann, was sie auch auf dieser Karte eingetragen sind, sind frühe Neandertaler. Das ist von 300.000 bis 130.000 vor Christus. Also dieses QA heißt Kilo Years Ago. Ah. Also 300.000 Jahre vor heute. Das sind diejenigen Skelette, die eben von der Morphologie her als frühe Neandertaler beschrieben werden. Das ist natürlich auch eine Forschungsmeinung. Es gibt manche Leute, die sagen, ja, frühe Neandertaler fängt schon 400.000 oder 500.000 vor Christus an. Aber das ist dann natürlich eben die Frage, wie man einen Menschen definiert. Und da musste ich mich dann auch einer Meinung anschließen, habe dann gesagt, okay, 300.000, alles was älter ist, ist jetzt nicht mehr ein früher Neandertaler, sondern dann der Homo heidelbergensis, der in Europa war.
Das ist jetzt ein Homo sapiens, Homo heidelbergensis.
Nee, Homo heidelbergensis ist eine Unterform, ist der europäische Homo erectus quasi.
Ach, der Vorform von
genau. Vorform vom Neandertaler, genau, ja.
Genau.
Ja. Daraus hat sich dann der frühe Neandertaler entwickelt und daraus anschließend der klassische Neandertaler. Und eben für diesen klassischen Neandertaler haben wir gerade eben kurz die Merkmale vorgestellt mit diesem der Überaugenwulst in dem Kinn. So weiter. Und dann hatte ich noch eingetragen von klassischen Neandertalern die MT-DNA. Das sind dann DNA-Spuren, die man aus den Knochen gewinnen kann. Damit man dann die haben auch dann dazu beigetragen, dass man erkennen konnte, ob der Andertaler unser Vorfahre ist oder nicht.
Mhm. Und das ist er nicht, wie wir wissen.
Genau, das ist er nicht.
Und was ist das denn geworden? Einfach abgeschlachtet oder?
Da gibt es viele Theorien dazu, wie oder warum Neandertaler ausgestorben sein könnten. Also es gibt dann die Theorie, dass Neandertaler aufgrund ihrer Intelligenz sich dann nicht mehr mit dem Homo sapiens quasi mithalten konnten, als der dann ungefähr um 40.000 vor Christus in Europa eingewandert ist. Mhm. Also der moderne Mensch ist ja in Afrika entstanden und ist dann durch die Levante nach Europa gekommen.
Mhm. Also durch den Mittelmeerraum. Hm? Mittelmeerraum.
Ja, genau. Und zu dem Zeitpunkt hat es Neandertaler noch gegeben. Dann haben beide Menschenformen zeitgleich bis ungefähr 28.000 Jahre vor heute in Europa existiert und dann sind die letzten Neandertaler verschwunden. Ja, das Problem ist natürlich, was ist da passiert? Da gab es dann die Theorie, dass die Neandertaler von den modernen Menschen verdrängt wurden. Also einerseits durch Gewalt oder andererseits dadurch, dass moderne Menschen immer mehr Nahrungsquellen erschlossen haben und dadurch den Neandertalern weggenommen haben. Und dass sie sich dann immer mehr zurückziehen mussten in bestimmte Gegenden, in denen sie besonders gut angepasst gewesen sind. Und moderne Menschen, wo die nicht hingehen wollten. Da gab es dann eben die Theorie, dass der Neandertaler sich nach Spanien zurückgezogen hat, also auf die Iberische Halbinsel, weil da eine der Fundstellen ist, die noch sehr, sehr jung datiert, also dieses 28 bzw. 30.000 vor heute. Da hat man dann gedacht, okay, das ist irgendwie so ein Reservat, wo Neandertaler hingedrängt wurden und dann ausgestorben sind, weil es ist ja auch so, dass wenn von einer bestimmten Population, die waren ja zu diesem Zeitpunkt, also Altsteinzeit, nicht wirklich groß. Mhm. Und wenn die ein bestimmtes Minimum nicht erreicht, dann stirbt die nach einer vorhersehbaren Anzahl an Generationen aus.
Aha.
Ja, das habe ich so gelesen. Das ist, also andernfalls müsste man dann irgendwie ziemlich viel Inzest betreiben oder sowas.
Mhm.
Damit man dann wieder die Population wieder größer kriegt. Also es gab da wohl irgendwie, also ich glaube, die Zahl ist, wenn eine Population wie 2% unter einem bestimmten Wert liegt, dann ist sie quasi zum Aussterben vorhergesehen.
Aha.
Und das könnte mit den Neandertalern passiert sein, aber es könnte auch sein, dass...
Ja, aber warum haben die sich nicht zum Beispiel mit dem Homo sapiens vermischt? Also ich meine,
das ist
das, also Dummheit hat er noch nie davon abgehalten, sich zu also Sex miteinander zu haben. Also
ja, das hat es auch gegeben. Also es gibt, also es konnte jetzt, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr haben Paläoanthropologen sich die DNA von modernen Menschen und von den Neandertalern angeguckt und da konnten sie erkennen, dass wir, glaube ich, noch bis zu 2 oder 3% Neandertaler DNA in uns haben.
Aha.
Teilweise sogar moderne Menschen, teilweise sogar Menschen, die heute in einer Gegend leben, in der früher noch nicht einmal Neandertaler gewesen sind.
Mhm.
Das ist natürlich die Frage, wie kommt es denn dazu? Fehlen da die Skelettfunde bisher oder was ist da passiert? Und auf jeden Fall die Europäer, die...
Ja, was ist denn da passiert?
Das weiß ich jetzt auch nicht.
Ja, gut.
Ich wollte es erstmal noch auf den DNA noch ein bisschen reiten. Also es ist, wir haben DNA, Neandertaler DNA in uns. Das heißt, es ist dann doch zu fruchtbaren Vermischungen quasi gekommen.
Ja.
Und dass diese Anführungsstrichen Hybriden Kinder, dass die dann auch lebensfähig gewesen sind. Da wurde auch lange drüber diskutiert, ob das dann nicht doch irgendwie Totgeburten geworden sind oder man dann...
Ja, warum muss man denn dann überhaupt davon ausgehen, dass wenn das alles möglich ist und die Kinder eben auch leben, warum muss man dann davon ausgehen, dass die Neandertaler wirklich ausgestorben sind? Denn man könnte doch eigentlich überlegen, dass dann, wenn sozusagen wenn da so zwei Bevölkerungsgruppen sind und die eine ist zahlenmäßig nicht so groß und die andere ist zahlenmäßig größer, dass dann einfach auf dem Weg also die genetische Information geht ja über die Generationen immer verloren, dass halt dann irgendwie sozusagen die Züge des Homo sapiens stärker waren als die Züge des Neandertalers. Die sind dann also irgendwie, ich glaube, das nennt man rezessiv, dass die halt immer weiter in den zurücktreten. Da wurde halt die Wulst immer kleiner und der Kopf wurde immer moderner und dann war der Neandertaler weg irgendwann.
Ja, das habe ich auch schon gelesen, dass es so gewesen sein könnte, ja. Also das ist dann, dass der Genpool des Homo sapiens,
der Genpool, das ist.
Dass er das dann quasi aufgelöst hat mit der Zeit, ja.
Das ist aber nicht Lehrmeinung. Also die meisten. Also
es gibt bestimmt Leute, die das auch vertreten. Also so. die Theorie habe ich auch schon aus archäologischer Fachliteratur entnommen.
Das halte
ja.
Das halte ich für wahrscheinlicher. Was ist denn, da gibt es doch auch diesen Cro-Magnon-Typ. Was ist das denn? Ist das auch ein Neandertaler?
Nein. Cro-Magnon
heißt das.
Cro-Magnon?
Das ist auch das Frankreich.
Ja, das tut mir leid. Kenn
ich nicht aus.
Das sind einfach moderne Menschen, die man hat ja quasi im 19. Jahrhundert erstmal entdeckt, dass der Mensch doch älter ist als 4000 Jahre, was man da irgendwie aus der Bibel entnommen haben wollte.
Da gibt es ja Leute, die glauben das immer noch.
Ja,
also da,
ja genau. Und da hatte dann, Archäologen müssen eigentlich immer alles zweimal erfinden, damit es dann auch irgendwie verifiziert werden kann. Und als man dann wurde irgendwie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bei Cro-Magnon
genau
das Skelett eines anatomisch modernen Menschen gefunden, der aber mit altsteinzeitlichen Artefakten der Gesellschaft gewesen ist. Also die haben in der gleichen Schicht gelegen. Und dann kann man dann sicher sein, dass was in einer gleichen Schicht liegt, das ist zumindest im gleichen Zeitpunkt unter die Erde gekommen. Das ist dann wieder so eine Datierungsfrage. Und da hat man dann festgestellt, dass der moderne Mensch doch eine viel, viel weiter zurückliegende Wurzeln hat, als man das bisher angenommen hatte. Dass es also quasi noch vorsinnflutliche Wurzeln gibt. Da wurde ja mal diskutiert, ob es denn mit der großen Sintflut alle Menschen ausgelöscht wurden, danach nochmal neu entstanden sind oder erst nach der Sintflut entstanden. Das war dann die gängigste Lehrmeinung. Und das war dann eben so ein Hinweis dafür, dass der Mensch auch vorsintflutlich existiert hat in der Altsteinzeit, dass dann auch da Mammuts gejagt hat. Und diese Bezeichnung geht dann eben auf den Fundort zurück, also Cro-Magnon. Das sind eigentlich nichts anderes als anatomisch moderne Homo sapiens. Das,
also was wir keine auch Neandertaler. Sind.
Ja. Genau, keine Neandertaler. Aber sie sind sich sehr wahrscheinlich begegnet, wie wir gerade eben festgestellt haben.
Ja, also Cro-Magnon ist die Ortsangabe. Also der eigentliche Ortsname ist, wie die Wikipedia natürlich weiß, Lesezi de Taillac-Sireuil. Das kann natürlich niemand aussprechen. Deshalb Cro-Magnon. Ist eigentlich okzitanisch. Cro ist das Loch. Und Magnon ist das
große Loch.
So in der Art, ja. Da gibt es so mehrere solche großen Löcher. Also ich glaube, in Cro-Magnon selber ist auch jetzt gar kein richtiges Loch mehr. Aber ich war da in der Gegend und da gibt es auch so richtige Löcher. Das ist also eine Art Höhlen.
Mhm.
Und aber halt so Höhlen, die halt auch so eingestürzt sind. Also das ist total witzig. Und da gibt es natürlich sehr, sehr viel. Also das ist wohl ein ziemlich interessantes Siedlungsgebiet.
Ja.
Da gibt es sehr, sehr viele Überreste. Also es gibt wohl auch sehr viele prähistorische Archäologen, die da rumlaufen.
Ja, auf jeden Fall. In
da ist auch Lascaux in der Nähe, wo man diese Höhlenmalerei hat.
Also da in Frankreich, also besonders auch in der Dordogne?
Dordogne,
da gibt es sehr, sehr viele Höhlen und im 19. Jahrhundert wurden diese Höhlen größtenteils von Laien oder zumindest archäologisch interessierten Laien erschlossen. Damals gab es ja noch nicht die prähistorische Archäologie, so wie es es heute gibt. Die sind dann in diese Höhlen gegangen und haben dann dort Werkzeuge gefunden und dann teilweise nach den nächstgelegenen Ortschaften dann bestimmte Werkzeugkulturen definiert und dann den Namen gegeben. Ja? Also, oder eben wie bei diesen Menschentypen. Und daher kommt auch eigentlich so die Vorstellung, dass Menschen früher in Höhlen gelebt haben, weil man hat immer nur in den Höhlen Artefakte gefunden. Es geht aber auch dahin zurück, dass man nur in den Höhlen gesucht hat.
Ja.
Das ist ein bisschen Zirkelschluss gewesen.
Ja.
Und dann, ziemlich viele Artefakte findet man in Höhlen, weil die schichten sich da teilweise meterdick übereinander.
Mhm.
Zwischendurch gibt es dann sterile Schichten, wo die Höhle dann nicht aufgesucht wurde von Menschen, sondern ein paar tausend Jahre weil sie ihre Ruhe hatte, in Anführungsstrichen, da haben sich da ganz normale Sedimente abgelegt. Und dann darüber sind dann neue Artefakte. Und da kann man dann auch anhand von diesen Höhlenstratigraphien dann erkennen, wie sich bestimmte Artefaktformen verändert haben, was neu hinzugekommen ist, wie sich Jagdverhalten und Essverhalten verändert haben. Teilweise findet man in diesen Höhlen sogar Bestattungen.
Ja, ja.
Das sind dann so besondere Sachen.
Ja. Also Lascaux, also wie gesagt, wollte ich ja immer mal besuchen mit einer Sondererlaubnis. Da kann man ja so nicht mehr rein. Aber ich habe mich einfach nicht aufgerafft. Aber ich war in der Gegend häufiger, ich habe da ja auch geforscht. Allerdings mehr so die neuere Sprachsituation, also das Okzitanische habe ich da erforscht. Und da habe ich auch mehrere Höhlen besucht. Also da gibt es eine ganze Menge. Aber die mit den berühmten Malereien, die habe ich nicht besuchen können.
Nee, die ist ja momentan auch
ist geschlossen.
Geschlossen, ja, weil da sich ein Schimmel gebildet hat, der auf diesen Malereien drauf ist. Und der muss jetzt erstmal irgendwie ganz, ganz langsam entfernt werden. Aber es gibt eine Internetseite von Lascaux.
Mhm.
Da ist die Höhle in 3D. Da kann man dann 3D durch die Höhle laufen.
Oh, das ist natürlich ganz interessant. Toll, ja. Wird gleich verlinkt.
Das findet man, glaube ich.
Na, das wird man ja wohl auf der offiziellen Webseite der Höhlen von Lascaux finden.
Ja,
da ist der Flash-animierte Rundgang, ja. Da ist er.
Also es ist ganz toll, dass man da sich diese Höhle angucken kann. Das wurde, glaube ich, auch noch von ein, zwei anderen Höhlen auch gemacht, oder die sind noch dabei.
Mhm.
Ja, aber da haben die französischen Archäologen auch einen sehr interessanten Teil an Öffentlichkeitsarbeit geleistet, dass man sich das dann nochmal anguckt.
Mhm. Das wird hier alles abbrechen gleich, die Aufnahme bricht zusammen, Flash startet. Ich habe gerade den Flashblocker, jetzt kommt auch noch Musik dazu. Oh Gott.
Ja,
das ist peinlich.
Das ist keine peinliche Musik. Steinzeitmusik.
Steinzeitmusik. Da weiß man doch gar nichts. Gut, ich frage dich gleich über Musik in der Steinzeit. Naja, das hast du nicht vorbereitet, ich weiß.
Naja, bei 3 Millionen Menschheitsgeschichte kann man nicht jedes Thema vorbereiten, ne?
Genau. Naja, aber Musik in der Steinzeit ist doch wohl das Thema, an das man sofort denkt.
Also. Ja, ich kann dir da ein paar Sachen erzählen.
Ah ja. Gut. Ja, also Musikinstrumente wird man ja wohl in Gräbern gefunden haben, ne?
In Gräbern nicht unbedingt. Also gerade im Bereich der jüngeren Altsteinzeit, also dem Jungpaläolithikum, das beginnt ungefähr um 40.000 vor Christus mit dem Eintreffen des anatomisch modernen Menschen in Europa.
Mhm.
So, und die erste jungpaläolithische Werkzeugkultur ist das Aurignacien. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist auch in Französisch. Das ist von
Habe ich jetzt nicht verstanden, was du mir sagst.
Such mal nach Aurignac.
Aurignac,
Aurignac, ja.
Ja, Aurignac.
Okay, das
kenne ich natürlich.
Ja, ich weiß, es ist dumm, wenn man sich damit beschäftigt und dann die Orte nicht richtig aussprechen kann.
Aurignacien ist die älteste archäologische Kultur, die älteste archäologische Kultur.
Ja, in Europa vom modernen Menschen. Und die Träger dieser Kultur haben Flöten gehabt, auf denen sie dann gespielt haben. Das sind dann Flöten aus einem Vogelknochen gewesen. Die sind ja damit ein Vogel fliegen kann, müssen die Knochen ja möglichst leicht, aber auch stabil sein. Und dann, ich glaube, das waren von irgendwelchen Schwanenflöten waren das, glaube ich, ja.
Mhm.
Da kommen die allermeisten aus Süddeutschland. Das kommt irgendwie alles aus Baden-Württemberg. Das ist quasi die älteste Kultur, wurde von den Schwaben hervorgebracht, also diese Flöten, auf denen dann gespielt wurde, die wurden da in den Höhlen gefunden und einfach mit dem ganz normalen, quasi alltäglichen Abfall vergesellschaftet. Das heißt, es war für die Menschen damals, muss es irgendwie was ziemlich Normales gewesen sein, dass sie Musik gemacht haben.
Mhm.
Also etwas eher Alltägliches, sonst hätten sie ja die Flöten nicht so weggeworfen, die waren zum Teil sogar noch so gut wie vollständig erhalten.
Mhm.
Und es gibt auf jeden Fall Flöten. Dann gibt es noch, es gibt auch noch Trommelbefunde und Funde, die datieren so um 30.000 vor Christus, soweit ich weiß. Aber da gibt es nicht so viele von. Es gibt auf jeden Fall auch Trommeln. Also das ist so die Art, mit der man Musik gemacht hat, auf jeden Fall.
Mhm.
Also Flöte als potenziell ältestes Musikinstrument der Welt ist belegt.
Ja, das ist klar. Und Trommeln wahrscheinlich auch. Also Trommeln und Flöten, das ist irgendwie naheliegend.
Ja.
Als andere ist ein bisschen kompliziert mit den Saiten und so. Da muss man auch Mathematik können. Und das ist nicht so einfach. Ja, klar. Ja, Aurignac, genau. Aurignac liegt in den Pyrenäen, Saint-Gaudens. Da bin ich selber auch schon durchgekommen. Allerdings war mir nicht klar, dass danach eine ganze Population genannt ist. Ja, das ist relativ nah am Baskenland.
Das ist
für mich interessant.
Fundplatz, der im 19. Jahrhundert entdeckt wurde und dann der wurde, glaube ich, bei Arbeiten von einer Straße oder sowas von Arbeitern entdeckt. Die haben dann da quasi den Höhleneingang gefunden und dann da drin auch ziemlich viele Skelette entdeckt.
Mhm.
Aber da sie nicht wussten, wie alt die sind, wurden die dann nach kurzer Zeit auf einem nahegelegenen Friedhof wieder beigesetzt und dann erst ein paar Jahre später hat ein Archäologe davon erfahren, ist dann da hingegangen und hat dann die Reste, die noch da waren, untersucht. Das hat dann von den Artefakten her noch ausgereicht, um quasi eine neue Werkzeugkultur zu identifizieren, also aurignationale Werkzeuge, das dann bestimmte Klingenformen beispielsweise.
Mhm.
Und eben auch, da konnten sie dann auch noch so halbwegs nachweisen, dass da früher mal Menschen bestattet wurden. Und da zu dem Zeitpunkt hat man noch sehr heftig darüber diskutiert, ob Menschen in der Altsteinzeit überhaupt eine gewisse Form von Religiosität besessen hatten.
Mhm.
Und das Gleiche wurde dann also sowohl für Neandertaler als auch für moderne Menschen diskutiert. Und den Neandertaler wollte man das nicht so gerne zugestehen, dass sie...
Also diese Entschuldigung, red weiter, aber ich reg mich jetzt auf über diesen dauernden Anti-Neandertal-Rassismus, nicht bei dir, sondern bei diesen prähistorischen Archäologen.
Ja, das...
Neandertaler, also, was nicht zutrauen.
Naja, das war eben die Frage, also als er auch entdeckt wurde, hat man dann gesehen, ja, das ist irgendwie so ein merkwürdiger Schädel, der sieht nicht so aus wie wir heute, der ist auch so ein bisschen flach, dann diese Überaugen, also irgendwie so primitiv und so robust.
Mhm.
Das kannte man nicht und da hat man natürlich damals das versucht, mit allen möglichen rezenten Menschenrassen, die man glaubt, die identifizieren zu können, zu vergleichen. Also ja, irgendwie mit einem russischen Kosaken oder irgendwie mit einem Mongolen wurde das dann verglichen, der Neandertaler. Oder mit irgendwelchen Bergvölkern in Osteuropa oder irgendwelchen Indianern hat man dann auch geglaubt, dass man aus der Schädelform irgendwie Intelligenz ablesen kann, obwohl da eigentlich... Es geht nicht.
Mhm.
Hört es jetzt mal ab.
Ja, klar.
Mhm. Ja, dann. Und das Größte war dann, als dann bei La Ferracie und La Chapelle aux Saints in Frankreich wurden Saints. Dann ziemlich viele Neandertaler gefunden.
Mhm.
Und darunter war das Skelett eines ziemlich alten Neandertalers, der auch hatte auch kaum noch Zähne, hat auch irgendwie recht viele Krankheiten gehabt. Und der Archäologe, der das untersucht hat, der Marceline Boul heißt der, ja, also B-O-U-L-E.
Ja, Boul.
Boul, ja.
Eigentlich der Klops.
Ja, der hat auch einen ziemlichen Klops sich erlaubt und so hat der, er hat dann eben anhand dieses ganz kranken Neandertalers, hat er dann festgelegt, ja, das ist so der typische Neandertaler gewesen, also so wie er früher en masse vorgekommen sein sollte und es hat dann eben dazu beigetragen, dass Neandertaler immer so kränklich, schwach, dumm gewesen sind.
Mhm.
Und dann hat man auch noch irgendwie versucht, alles Mögliche daran zu dichten, also Kannibalismus, also alles, was nur irgendwie negativ besetzt war, so Unreligiosität, kein Respekt vor den Mitmenschen. Das war so das Bild des Neandertalers.
Ja.
Und das musste sich natürlich erstmal mit der Zeit dann ändern durch neue Funde und weniger rassistisch, politisch motivierte Untersuchungen.
Mhm. Klar.
Ja, und klar.
Aber das ist wirklich, also das ist wirklich für mich sehr interessant, dass man halt in so einer eigentlich harmlosen Disziplin wie der Archäologie, also insbesondere, es geht ja jetzt nicht um die jüngere Geschichte, bei der jüngeren Geschichte geht es immer darum, irgendwas zu interpretieren, so oder so, und dann die eigenen politischen Meinungen da reinzubringen, dass da so ein verkappter Rassismus und so eine blöde Überlegenheitsgeschichte da breit getreten wird. Also das finde ich schon seltsam. Also lässt tief blicken.
Ja, also es hängt ja teilweise bei manchen Archäologen auch noch bis heute an, dass man sagt, ja, mittlerweile sind zumindest Bestattungen von Neandertalern nachgewiesen. Also man hat dann die Toten auch wirklich in eine Grube niedergelegt. Und dann wird dann darüber diskutiert, ob das jetzt irgendwie mit einer Form von Religiosität zu tun hat oder ob das quasi so zum Zweck passiert, dass so quasi, na, der Leichnam stinkt und den vergraben wir jetzt, damit es nicht mehr stinkt. Bei modernen Menschen sagt man, ja, das war jetzt irgendwie so Fürsorge, Nächstenliebe und so. Und also mittlerweile sind wir auch dabei angekommen, dass Neandertaler als fürsorgende Menschen anerkannt worden sind. Also es gibt Funde von Neandertalern, die eben auch kaum noch Zähne hatten. Und ziemlich viele Neandertaler haben auch Knochenbrüche gehabt. Das hat was mit der, wie gesagt, mit der robusten Lebensweise zu tun und mit den Jagdverhältnissen.
Wie alt sind die denn so geworden zu der Zeit? Die Menschen doch nicht sehr alt, ne? Das wird man ja erkennen können an den Knochen, wie alt die Leute geworden sind.
Ja, also ist natürlich wichtig, dass möglichst viele Knochen von einem Skelett vorhanden sind.
Mhm.
Und dass die auch so gut erhalten sind, dass man dann erkennen kann, ob die Gelenke mit den Knochenschäften verbunden sind, die verwachsen ja im Laufe des Lebens oder welche Zähne im Gebiss vorhanden sind, wann die ausgefallen sind oder nicht, ob die Schädelnähte verwachsen sind. Also es gibt Neandertaler, die waren auch um die 50, 60 Jahre alt, ja. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt die Regel gewesen ist, dass sie alle so alt geworden sind.
Mhm.
Kann ich dir leider nicht sagen.
Ja, naja, die Lebensumstände waren schon schwierig.
Also es war anders als heute,
alt zu werden ist halt schon, und ärztliche Versorgung, gut, da gab es natürlich auch Sachen.
Aber die Funde, die sprechen dafür, dass man sich um kranke Individuen gekümmert hat innerhalb der Gruppe, dass man die auch dann quasi in Anführungsstrichen durchgefüttert hat, dass man die auch gepflegt hat.
Mhm.
Also Neandertaler sind keineswegs egoistische, böswillige Menschen oder so gewesen. Ja, das ist passé, dass man das eigentlich behauptet. Ja,
ja, das ist auch wieder so ein, ja klar. Na gut, das ist ja schon mal ganz gut, dass man da einen Fortschritt
macht. Ja, aber diese Entwicklung musste man natürlich auch im 19. Jahrhundert mit dem modernen Menschen durchmachen, als man dann erstmal erkennen musste, dass der wirklich viel, viel älter ist, dass er eine Evolution durchgemacht hat.
Ja, ja.
Und das, da hat man dann auch immer gesagt, okay, der Mensch ist so alt, aber der hatte früher noch keine Religion. Ja. Und dann ging es darum, erstmal eine Bestattung zu finden, die auch wirklich als Bestattung anerkannt wurde. Damals gab es noch, war das mit den Autoritäten sehr, sehr stark verbreitet. Und wenn einer gesagt hat, nein, dann haben alle anderen gesagt, okay, dann ist es so. Und wenn der dann gestorben ist, dann hat sich vielleicht die Meinung geändert.
Mhm.
Das war ja sehr autoritätenverhaftet, Archäologie.
Mhm.
Und da musste man erstmal Bestattung finden, das hat man dann gemacht. Dann wurde gesagt, okay, wurde darüber diskutiert, ob es jetzt irgendwie ein besonderer Fall ist oder ob das doch vielleicht die Regel war und so weiter. Also der moderne Mensch hat es in der archäologischen Forschung auch nicht einfach gehabt.
Ja.
Weil es sich bei dem Neandertaler im Vergleich dazu dann ein bisschen länger im negativen Bereich bewegt hat. Also es gibt auch ganze Doktorarbeiten darüber, wie sich das Bild des Neandertalers in der Forschung und in der Öffentlichkeit verändert hat.
Mhm. Ja,
statistisch.
Das ist interessant. Also wenn wir da was finden, können wir das auch gerne noch verlinken. Und das finde ich wirklich, also man will ja aus den Themen auch immer sowas für sich rausziehen, wenn man nicht Fachmann ist, wie ich. Und dann ist das natürlich unheimlich spannend.
Mhm. Also es gab auch zwischenzeitlich in der Forschung ein paar Funde, von denen man ausgegangen ist, dass Neandertaler Musik gemacht haben. Es gab dann einen Knochen, da waren Löcher drin. Ich glaube, 3 Stück in einer Reihe. Und die Enden waren offen. Da hatte man dann auch überlegt, ob das eine Flöte gewesen sein könnte. Im Endeffekt hat sich das dann herausgestellt, dass das ein Tierknochen war, in dem dann eine Hyäne oder ein Bär, ich weiß nicht, hat dann da reingebissen und dann sind quasi diese Löcher entstanden. Das ist quasi, das war das dann doch nicht.
Aber wie schade.
Ja, genau. Das ist dann gefailt und dann musste man wieder seine Meinung zurückziehen, ja.
Hm. Ja, da sieht man, wie das mit den Interpretationen so schief gehen kann.
Ja, aber es interessant ist, dass es von Neandertalern wirklich keine Kunst- oder Schmuckobjekte gibt, bevor der Mensch in Europa angekommen ist, also der moderne Mensch. In dem Moment, in dem der moderne Mensch angekommen ist, hat er dann auch ziemlich viel Kunstobjekte hergestellt. Also es gibt ja diesen berühmten Löwenmenschen aus Baden-Württemberg. Das ist eine Statuette aus Elfenbein. Die wurde mal experimentell nachgebaut und da hat dann der Archäologe hat dann festgestellt, dass man mindestens 300 Stunden braucht, um die zu schnitzen. Also der hat selber sehr, sehr viel Geduld gehabt. Er hat, glaube ich, nach 250 oder 270 Stunden hat er das mit authentischen Werkzeugen gemacht, die er vorher selber hergestellt hat. Hat er dann irgendwie keine Nerven mehr gehabt und hat das dann mit Metallwerkzeugen zu Ende gemacht und ist dann so auf 300 Stunden gekommen.
Mhm.
Also es ist dann früher noch, hat es noch viel, viel länger gedauert. Also da wurde auch ziemlich viel Zeit in diese Kunstobjekte rein investiert, auch für das Aussehen und welche Haltung, welche Gestiken und Mimiken die darstellen. Da wurde auch sehr viel drüber gesprochen.
Ja, klar.
Dann ist noch, dann gibt es auch natürlich so Schmuck aus Schneckenhäusern, die dann durchlocht wurden, dann zu Ketten zusammengemacht wurden.
Mhm.
Und es gibt auch ein paar wenige Fundstellen von Neandertalern, aus dem Jungpaläolithikum, also aus dem frühen Jungpaläolithikum, in dem sich diese beiden Menschenformen getroffen haben, da gibt es Fundstellen von Neandertalern, denen Schmuck nachgewiesen werden kann.
Mhm.
Ist natürlich die Frage, haben Neandertaler sich das abgeguckt? Wurde denen das beigebracht? Haben die überhaupt verstanden, was es mit Kunst auf sich hat? Haben die überhaupt verstanden, was mit diesen... War das für die irgendwie was Symbolisches? Oder war das irgendwie nur so Nachmachen... Aber so ein unwissendes Nachmachen, von wegen, also ob die da irgendwie was, ob die damit genauso viel anfangen konnten wie moderne Menschen.
Ja, warum denn nicht? Also ich meine, Schmuck ist ja naheliegend. Den der Ötzi hat ja auch, aber das war wieder kein Neandertaler.
Ja, der ist viel, viel jünger.
Der ist viel, viel jünger, klar.
Ja, ja, also momentan ist es so, dass Neandertaler haben auch sehr wahrscheinlich Sachen hergestellt, die so in den symbolischen Bereich fallen. Die, also das sind recht wenige Fundstellen und das ist ein vorsichtiges Thema. Ich möchte jetzt, also ich kann auf keinen Fall sagen, dass Neandertaler so ein bisschen vage. Also sie haben sehr wahrscheinlich auch ein bisschen was hergestellt. Aber es ist bei weitem nicht so umfangreich und differenziert wie bei modernen Menschen.
Ja.
Nach dem jetzigen Forschungsstand.
Ja, klar. Ja. Ja, du hast ja auch eine Bachelorarbeit geschrieben.
Ja. Ja,
die heißt irgendwie menschliche Handlungsräume und Kognition. Weiter weiß ich jetzt nicht mehr.
In den Theorien zur jungpaläolithischen Kunst.
Aha. Das ist aber dann nicht mehr Neandertaler, ne? Das sind dann die.
Nee, also das ist auch noch vom Zeithorizont dieses Aurignacia
ja.
bis zum
Aurignacia. Also das AU ist immer wie O.
Aurignacia. Ja. Bis zum Magdalenia.
Ja, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Wir kriegen das hier noch hin.
Ich verbessere mich. Ja, zum Anfang des Aurignacia gab es natürlich noch Neandertaler, aber da es sich hier um Kunst dreht.
Ja, die waren ja zu doof, die anderen wissen es.
Ja, ganz genau. Also es geht jetzt hier um Kunst, die sehr, sehr wahrscheinlich von modernen Menschen hergestellt wurde. Ganz speziell geht es um die ältesten bekannten Statuetten, also dreidimensionalen Kunstobjekte, die hier in Baden-Württemberg gefunden. Baden-Württemberg gefunden wurden und um Höhlenmalereien. Bei den Statuetten habe ich die Frauenfigurinen weggelassen, weil das, ja, da schreiben viele Leute Doktorarbeiten drüber. Das konnte ich dann vom Platz her nicht mehr mit reinnehmen. Das ist ja, die Arbeit war auf 6000 Wörter beschränkt.
Oh.
Ich war dann froh, dass ich 6000 Wörter ohne Literaturverzeichnis schreiben durfte. Sonst wäre das irgendwie viel, viel weniger noch eingeengter gewesen. Da habe ich gedacht, okay, ich mache Höhlenmalereien aus dem Jungpaläolithikum und diese Kunststatuetten. Da ging es dann eben darum zu sehen, wie sich das Menschenbild verändert hat, woher diese Theorien kommen, wie man Kunst interpretiert. Was sagt das dann über den Menschen aus, der dahinter steht, der das hergestellt hat, der das benutzt hat? Vielleicht wie hat er das benutzt? Hat er sich dadurch irgendwie von anderen Menschen abgegrenzt? War das irgendwie in soziale Rituale eingebunden, Kunst herstellen oder Kunst angucken. Ja, ist dann so ein forschungsgeschichtlicher Überblick von der Entdeckung der Kunst bis heute und dann, wie sich die Theorien verändert haben und wie dadurch das Menschenbild verändert wurde.
Ja.
Ja, das war.
Klingt gut, klingt interessant.
Ja, also, das war eigentlich eine sehr umfangreiche Literaturrecherche in erster Linie.
Ja, klar, du hast da nicht selber gebuddelt. Aber während deines Studiums hast du auch gebuddelt, ne?
Ja, ich war auf Grabungen, ja.
Ja, auf Grabungen, ja. Ich meine doch.
Archäologen sagen, also wenn man buddeln ist, wenn man einfach so ein Loch macht und graben ist, wenn das dann in einem großen Forschungszusammenhang hängt, an dem noch Gelder investiert werden.
Ja, die haben doch auch ihren Slang da, die Archäologen.
Ja, aber buddeln gehört nicht dazu. Das ist ganz verpönt.
Schade.
Es tut mir leid, ja. Buddeln sagt man nicht, nein.
Buddeln machen immer die anderen, die Neandertaler.
Nein, was sag mal? Buddeln machen Kinder und Archäologen graben. Graben ist ja das bewusste wissenschaftliche Ausgraben und Dokumentieren, also ganz fett unterstrichen, Dokumentieren von den Funden und Befunden, die dabei zutage kommen. Ja, und das habe ich auch gemacht. Also ich war jetzt von Beginn an des Studiums pro Jahr ungefähr 2 Monate auf Grabungen dabei, um ein bisschen Praxiserfahrung zu bekommen. Ja,
also ja, das stelle ich mir auch spannend vor, wenn man dann ja direkt auch, das ist irgendwie das Spannende an so einem Thema auch, dass man wirklich empirisch arbeiten kann und so eine Literaturarbeit, gut, auf dem Bachelor-Niveau geht's halt nicht anders. Aber eigentlich ist ja wirklich, kann er ja so richtig leicht eigentlich auch zum Erkenntnisgewinn beitragen, indem man einfach ein bisschen was dokumentiert eben auch.
Ne? Ja, stimmt schon. Also wobei auf den Grabungen, auf denen ich war, das war unter anderem eine jungsteinzeitliche Kreisgrabenanlage in Sachsen-Anhalt. Und da, und man wird ja mal gefragt, ja, was hast du schon gefunden? Mhm. Archäologen geht es ja nicht darum, dass sie Objekte finden, sondern dass sie Objekte und Strukturen in einem bestimmten Kontext finden, den sie dann dokumentieren und anschließend auswerten können. Wann das dann publiziert wird, ist eine ganz andere Frage. Da gibt es Leute, die lassen sich Jahrzehnte Zeit, das zu veröffentlichen. Aber wenn sie es dann wenigstens gut dokumentiert und ausgewertet haben, dann hat es sich auch gelohnt.
Mhm.
Und da bei dieser Ringgrabenanlage, da haben wir so Scherben gefunden, die waren so groß wie ein Fingernagel. Das war für Laien, die irgendwie eher so vom Museum her gewöhnt sind, dass man da ganze Töpfe sieht.
Ja.
Für die war das natürlich eine Enttäuschung. Also es ist auch vielleicht ein Irrglaube, dass das, was in Museen ausgestellt wird, das sind ganz besondere, schöne Exponate, die sich dann auch Laien gerne angucken, weil die freuen sich natürlich mehr, wenn sie ein Gefäß sehen, als wenn sie einen Haufen von Scherben sehen, was eigentlich der Realität am nächsten ist, dass man, na, Archäologen graben ja in gewisser Weise Müll aus.
Mhm.
Und ganze Gefäße sind da eher die Seltenheit.
Ja, klar. Ja.
Ja, wir haben da natürlich dann bei der Grabung ganz wenige Scherben gefunden. Zum Teil hatten die dann eine Verzierung. Das heißt, man kann sie dann einem bestimmten Formenkreis zuordnen. Mhm. Und diesen Formenkreis, wenn er dann schon bekannt ist, dann kann man auch ungefähr sagen, welche Zeit das kommt.
Mhm.
Und dann kann man sagen, ja, die Hersteller dieses Formenkreises oder dieses Kulturkreises haben auch die Ringgrabenanlage erbaut.
Mhm.
Beispielsweise. Sowas kann man machen. Und wir haben auch recht viele Tierknochen gefunden.
Was waren das denn für Stellen, wo ihr da gegraben habt? Also ist das irgendwie das Stellen, wo man sowieso schon viel findet? Oder sind irgendwelche Fundstätten da? Man kann ja nicht einfach jetzt irgendwo sagen, jetzt mal an zu graben.
Also, nee,
man wird ja wahrscheinlich irgendwie auch was finden.
Ja, Archäologie beruht wirklich darauf, dass einerseits, also es geht es darum, wie man Fundplätze entdeckt. Ne? Da gibt es unterschiedliche Wege. Zum einen gibt es ehrenamtliche Denkmalpfleger, also Laien, die aus purer Lust heraus für ein Denkmalamt arbeiten, die sind dann da quasi registriert. Und die laufen über Felder, besonders dann im Frühjahr, wenn die umgepflügt wurden und wenn es dann vielleicht geregnet hat. Das heißt, dann sind die Artefakte aus dem Boden herausgeholt worden von dem Pflug und dann nochmal sauber gewaschen, dann kann man die besser erkennen.
Ja.
Die laufen dann über die Äcker und wenn sie was finden, dann melden sie das dem Denkmalamt. Und wenn das dann einen bestimmten Umfang erreicht hat oder eine bestimmte Brisanz, was weiß ich, Goldmünzen oder sowas, dann ist dann schon Not am Mann und dann werden dann Grabungen bewilligt. Also je nachdem, was man gefunden hat, wird das dann früher oder später gemacht. Also was ich in England, da hat ja ein Hobbyarchäologe, der hat dann da vor ein paar Jahren einen riesengroßen Goldschatz von den Angelsachsen gefunden und da, also als er das dem Denkmalamt gegeben hat, da wurden dann erstaunlicherweise ein paar Tage später schon Ausgrabungen durchgeführt, um das alles möglichst schnell rauszuholen.
Ja.
Das war irgendwie einer der reichsten Goldfunde überhaupt, die man da gemacht hat.
Mhm.
Naja, und das ist so ein Weg, wie Fundplätze bekannt werden können, wenn man einfach über einen Acker läuft und guckt, was liegt da. Das ist dann einerseits können das Denkmalpfleger machen und andererseits können es auch Archäologen selber machen. Das heißt, ein Acker ist schon einmal bekannt geworden, weil da ein Bauer was gefunden hat beim Umpflügen. Dann kommen dann Archäologen, 10, 20 Leute und die stecken dann das Feld dann quasi in Quadrate ab und laufen dann alle in einer Reihe dann darüber und dokumentieren dann, in welchen Quadranten was gefunden wurde. Und wenn sie gut ausgerüstet sind, haben sie noch eine Totalstation dabei, um das Ganze dann dreidimensional einzumessen.
Mhm.
Dann kann man danach kartieren und Fundstreuung erkennen.
Und
dann weiß man ungefähr, wo sich dann eine Ausgrabungsfläche am ehesten lohnt, weil da steckt so viel Geld dahinter, dass man da einfach nicht einen Schnitt aufmachen möchte und am Ende gar nichts findet.
Mhm.
Das ist immer das große Problem. Man ist ja da durch die Gelder, die man bekommt, ja schon dazu gezwungen, dass man bestimmte Sachen dann vorzeigen kann.
Und dann gibt es ja noch die Grabungen, die passieren, wenn man eine Straße baut, ein Haus baut.
Klar. Das ist dann das eine, dass dann durch Bauarbeiten Sachen gefunden werden. Also kann ja sein, dass man irgendwo ein Haus baut und auf einmal das mitten auf einem Gräberfeld liegt, wenn man Pech hat, dann muss das natürlich auch erstmal alles rausgenommen und dokumentiert werden.
Ja. Gibt es da nicht auch Konflikte? Weil halt, ich meine, es gibt ja nicht nur die prähistorische Archäologie und wahrscheinlich, ich habe mal so das Gefühl, dass die Menschen immer an derselben Stelle siedeln und dann könnte es ja verschiedene Schichten geben und dann kommen die antiken Archäologen und die prähistorischen Archäologen und die mittelalterlichen Archäologen und alle wollen da. Und dann kommen noch die Paläontologen und alle wollen da irgendwie gleichzeitig graben. Also wer hat dann die größte Priorität?
Also es kann natürlich auch einfach sein, dass dann ein interdisziplinäres Team, eine Arbeitsgemeinschaft wird dann gegründet und die erschließt das dann.
Ja, aber die Interessen sind ja sehr unterschiedlich, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall ist es so, dass das, was gefunden wird, das wird dann auch bei Bedarf an einen Experten eines anderen Fachgebietes weitergeleitet, damit die das auswerten können. Das heißt, dann kommt dann nicht irgendwie eine Monographie raus, sondern ein dicker Band, wo dann Archäozoologen die Knochen untersucht haben. Die müssen noch nicht mal auf der Grabung dabei gewesen sein. Die können sich das dann quasi dann im Nachhinein im Labor angucken.
Ja, genau.
Oder dass es dann so Zusammenschlüsse gibt, dass dann nachher im Nachhinein die Sachen noch einmal kurz verteilt werden an unterschiedliche Experten.
Ja.
Und dann, was jetzt noch zu dem, wie man Fundplätze entdecken kann, da gibt es dann auch noch, neben den Baustellen, die Christoph gerade erwähnt hat, gibt es auch noch einfach Luftbildprospektion. Das heißt, wenn ich mit einem Flugzeug über einen Acker fliege, dann kann ich keine Artefakte erkennen, aber ich kann Baustrukturen erkennen. Also je nachdem, ob ich jetzt früher mal auf einem Feld eine Grube hatte, wenn ich die als Abfallgrube benutzt habe, dann sind ja ziemlich viele organische Materialien reingelandet. Und es ist ja dann anschließend für den Bewuchs über dieser Grube ist es ja von Vorteil, weil da viele Mineralien drin sind.
Ja, genau.
Und dann wächst, was auch immer da drüber ist, es wächst besser. Also das Gegenteil dazu ist, wenn ich früher mal einen Hausgrundriss gebaut habe oder eine Mauer aus Steinen, die dann unter die Erde gekommen ist, da sind wenige Mineralien und der Bewuchs darüber ist dann entsprechend geringer. Wenn ich dann mit einem Flugzeug darüber fliege und das Ganze von oben sehe, dann kann man dann teilweise erkennen, dass zum Beispiel beim Ringgraben, da wächst das Gras einfach innerhalb dieses Kreises viel, viel besser.
Ah, das ist ja interessant, da kann man ja noch ganz neue Verfahren in der Archäologie anwenden. Man hat ja neulich auch diese Pyramiden da gefunden durch Satellitenaufnahmen.
Ja.
Aber das kann man doch auch bei der prähistorischen Archäologie wunderbar machen.
Ja, also man kann beispielsweise, manche Leute werden davon süchtig, wenn sie anfangen mit Google, mit dem Google Satellitenfotos, kann man sich auch sehr, sehr gut Äcker angucken und irgendwelche über landwirtschaftlich bewirtschafteten Felder. Und darüber kann man auch schon Strukturen erkennen, wenn die Aufnahmen gut genug sind von der Qualität her, geht das. Also so ein Ringgraben, wenn der groß genug ist, kann man den auch über Google dann schon erkennen. Man sollte ihn natürlich nicht ausgraben.
Ja, klar. Das
sollten dann die Archäologen. Also man kann dann einerseits die Sachen, die unter der Erde sind, haben dann wie gesagt einen Einfluss auf den Wuchs. Dann gibt es natürlich auch noch Strukturen wie den Limes, der teilweise noch steht.
Mhm, klar.
Oder es gibt dann ehemalige Straßen, die man auch noch erkennen kann. Es gibt Gräben und Wälle, die man noch erkennen kann. Die sind überirdisch, kann man gut sehen. Oder Hügelgräber.
Ja.
Hügelgräber sind aber heutzutage fast nur noch in Wäldern anzutreffen. Es liegt daran, dass die durch die Landwirtschaft einfach eingeebnet wurden.
Mhm.
Man kann sie dann aber trotzdem noch von Flugzeug aus teilweise gut erkennen.
Ja.
Oder wenn man mit physikalischen Messinstrumenten über einen Acker läuft, also dann kann man über Geomagnetik kann man dann Spuren erkennen, weil in dem Moment, in dem ich ein Loch grabe, verändere ich die magnetische Struktur in dem Boden.
Ah.
Und das wird dann anders wiedergegeben als das natürlich gewachsene.
Das sind natürlich sehr tolle Methoden, ja.
Da kam gerade im Chat der Jurassic Park Explosion im Boden, so als absolute Nerd-Methode.
hier kam ja auch die Frage, was gibt es denn für Werkzeuge und Ausrüstung, wenn man eine Ausgrabung durchführt? Also es wies einer darauf hin, die laufen doch immer mit so einer Schaufel und so einem Pinsel um.
Und dem
Schäufelchen und einem Hut, ja. Hut.
Ja, ich muss zugeben, den Hut habe ich mittlerweile auch. Da wurde ich lange für ausgelacht.
Gut. Ja, ich habe auch einen Hut.
Ja, also.
für meine Sprachforschung. Ja, das ist echt schlimm, wenn du da in Mittelitalien über die Berge kletterst, um da irgendwelche Informanten zu interviewen. Da kriegst du leicht irgendwie einen Sonnenbrand auf den Schultern. Deshalb braucht man halt einen Hut mit Krempe.
Ja.
Also das ist kein Zufall, dass der Indiana Jones einen Hut trägt.
Ja, also wir haben... Es geht natürlich mit Schaufel und Spaten haben wir. Wir haben dann noch, je nachdem, wie hart der Boden ist, also es gibt dann teilweise bei landwirtschaftlichen Böden dann so einen Mergel. Das ist eine ziemlich harte Sedimentschicht, die wirklich sehr hart ist, dass wir die ja mit einer Spitzhacke dann aufkloppen müssen.
Mhm.
Also Spitzhacken sind auch da, die werden natürlich nicht benutzt, wenn man dann nachher ein Grab ausheben will. Da,
ja.
Da wird man dann wahrscheinlich eher mit einer Spitzhacke erschlagen, wenn man das dann macht. Also da kann man sich gleich daneben legen. Dann haben wir für...
Das ist dann auch interdisziplinär.
Ja, da gibt es dann auch so Witze mit Archäologenbestattungen und so, ja. Wir haben Kellen, Maurerkellen, Stuckateureisen haben wir. Also die Stuckateureisen kommen vor allen Dingen dann zum Einsatz, wenn man kleine, feine Objekte ausgräbt, zum Beispiel Knochen. Da muss es dann wirklich millimeterweise quasi oder zentimeterweise ganz langsam und vorsichtig ausgegraben werden. Und da ist dann so ein kleines Werkzeug sehr, sehr vorzuziehen. Wir haben auch noch, was haben wir noch? Also Pinsel haben wir auch.
Mhm.
Das ist richtig, aber wir graben mit Pinsel nicht, weil mit einem Pinsel kann man ja nur putzen und nicht graben.
Ja, klar.
Das heißt, wenn dann Knochen freigelegt wurden, und dann der Sand, der ist dann manchmal noch ein bisschen feucht, wenn der dann von der Luft getrocknet ist, dann kann man den mit dem Pinsel so ein bisschen beiseite putzen und dann anschließend ein schönes Foto machen für die Dokumentation.
Mhm.
Aber so im Großen und Ganzen werden Pinsel eigentlich eher weniger eingesetzt. Da muss man schon die Zeit dazu haben. Also wenn jetzt Archäologen auf einer Baubegleitung sind, da behindert das ja nur die Bauarbeiter, wenn sie dann auf einmal anfangen, irgendwie so einen Topf sauber zu pinseln, damit der irgendwie schön aussieht und die Bauarbeiter wollen eigentlich ihre Straße weiterbauen.
Mhm.
Da geht das natürlich nicht. Also bei Forschungsgrabungen werden natürlich Pinsel eingesetzt. Und
wie ist das so mit Presslufthammer und Bagger?
Ja, für den Nagel wäre das vielleicht keine schlechte Idee.
Also Presslufthammer habe ich noch nie auf einer Ausgrabung gesehen.
Ja.
Bagger ja. Das ist dann schon ein bisschen luxuriös, wenn man dann Bagger da ist, der dann die ersten 30 Zentimeter Boden abhebt, das ist so der Flughorizont.
Mhm.
Da kommt dann auch der Bauer rein, wenn er den Acker umpflügt und alle Artefakte, die da drin liegen, die werden natürlich immer wieder neu bewegt, wenn er da durchkommt und dann teilweise auch ein bisschen kaputt gemacht. Aber das ist dann quasi der fruchtbare Mutterboden und darunter ist dann der anstehende weiße, gelbliche Boden eher und in dem sind dann Baustrukturen aus der Steinzeit beispielsweise zu erkennen. Mhm. Und es ist für Archäologen sehr erfreulich, wenn dann ein Bagger da ist, ein erfahrener Baggerfahrer, der die ersten 30 Zentimeter mit seiner Schaufel abkratzen kann.
Mhm.
Das erspart den Archäologen natürlich sehr, sehr viel Arbeit.
Mhm.
Sie müssen einfach nur noch dann die ebene Fläche, die da ist, einmal quasi sauber putzen, damit dann da keine Rillen mehr da sind. Also das heißt dann, dass man dann ein Planum erstellt. Das ist dann eine schöne, ebene, glatte Fläche, da kann man dann die Strukturen am besten erkennen.
Mhm.
Also es sollte nicht irgendwie so ein Relief dann am Ende da sein, weil das dann der Sache nicht dienlich, wenn man bestimmte Strukturen erkennen möchte.
Ja, ja. Hier kommt noch eine Frage zu den Skeletten. Was für ein Anteil an Skeletten wird denn so im Schnitt erhalten? Und inwiefern kann man daraus die Größe der Gesamtpopulation schließen?
Die Größe der Gesamtpopulation kann anhand von irgendwelchen mathematischen Formeln ermittelt werden. Die habe ich aber nicht im Kopf.
Das hat ja, auch nicht. Was beschreiben diese mathematischen Formeln?
Da werden dann irgendwie die Zahlen eingesetzt, die man jetzt euch auf einem Gräberfeld hat. Oder
das ach so, wird
dann
irgendwie wenn man alles ein Gräberfeld so, hat.
Ja, wenn man jetzt Gräberfelder hat. Also ist ein Unterschied,
ja,
ob man jetzt eine Siedlung ausgräbt. Da sind vornehmlich wenige Skelette. Und wenn, dann das ist dann schon quasi was Besonderes, eine Siedlungbestattung. Also es gibt dann, teilweise ist dann unter einem Haus und am Eingang dann ein Kind bestattet wurde oder ein Tier oder so. Quasi so zur Gründung des Hauses dann wurde da jemand bestattet oder es gibt auch mittelsteinzeitliche Siedlungen, da wurde dann unter jedem Haus jemand begraben. Die haben dann auch alle in bestimmte Richtungen geguckt, also da war ja die Seltenheit.
Mhm.
Und dann, ja, was macht man mit den Skeletten? Also, ja, wie gesagt, vornehmlich sind die dann auf Gräberfeldern. Also ich habe jetzt noch nie auf einem Gräberfeld ausgegraben.
Mhm.
Aber ich weiß, dass das wohl sehr anstrengend sein soll, weil man jeden Knochen einzeln freilegen sollte und menschliches Skelett hat, je nachdem, wie die Knochen miteinander verwachsen sind, zwischen 206 und 214 Knochen ungefähr und die sollen möglichst alle da sein.
Ja.
Wenn dann nachher der Anthropologe das untersucht und dann irgendwie das Schienenbein fehlt, dann sagst du, ist das jetzt ein genetischer Defekt und das ist nicht gewachsen oder ist es irgendwie verschütt gegangen.
Ja.
Ja, es muss dann möglichst sauber freigelegt werden. Also es kann natürlich sein, dass man dann mit seiner Kratze dann dagegen kommt, dann hat man dann eine moderne Retusche, das dann so ein Stück vom Knochen dann mal angekratzt ist oder sowas, das muss dann auch der Anthropologe erkennen können mit seinen Augen. Also. Und das Schöne ist eben, wenn man jetzt ein Gräberfeld hat, dann kann man einerseits erkennen, wo, was sich Männer und Frauen liegen. Man kann dann auch auswerten, ob es irgendwie Familiengräber sind, ob Familienangehörige nah beisammen bestattet wurden oder ob kranke Leute eher außerhalb bestattet wurden oder innerhalb. Also da kann man dann auch schon so einen sozialen Status erkennen. Das Problem ist natürlich, dass der soziale Status ist, den die Hinterbliebenen definiert haben, weil der Tote selber ist ja der Letzte, der sagt, ich möchte das und das in meinem Grab haben, und das sind dann eher die Hinterbliebenen, die dann sagen, okay, wir gestatten dem jetzt dieses und dieses Ansehen, und dann kriegt er dann so und so ein Grab mit den Beigaben XY. Und es gibt dann auch an den Skeletten bestimmte Merkmale, oder es gibt auch Krankheiten, die irgendwie eher so familienspezifisch sind und so immer weiter vererbt werden. Und da kann man dann erkennen, dass wenn dann eine Gruppe von Skeletten bestattet wurde, vielleicht nehmen die teilweise auch durch Blickkontakt Bezug zueinander. Oder sie liegen eben direkt nebeneinander. Man kann dann auch erkennen, ob ein Grab nochmal geöffnet wurde und dann noch jemand dazugelegt wurde. Und da kann man sagen, ja, das ist vielleicht irgendwie so eine Art Familiengrab. Familiengrab, ja.
Und die Anzahl der erhaltenen Skelette, da war ja auch noch diese Teilfrage, wie viel da so im Schnitt erhalten sind von den Skeletten?
Das kann ich eigentlich nicht so richtig beantworten. Das hängt immer davon ab, in welchem Boden die bestattet wurden. Es gibt Böden, in denen sich die Skelette auch fast vollständig zersetzen, und dann ist dann vielleicht irgendwie noch ein sogenannter Leichenschatten erkennbar. Das ist dann eine leichte Verfärbung im Boden, dass man noch ungefähr erkennen kann, die Umrisse dieser Person, die da früher mal gelegen hat. Wie gesagt, das ist sehr, sehr abhängig von dem Boden, dem das eingelagert wurde. Also wenn die Mineralien aus dem Knochen rausgenommen wurden, quasi von der Umgebung, ob es zersetzt wurde.
Aber so richtig, so ganze Körper ist dann eher selten. Also Mauerleichen.
Komplettes Skelett. Ob jetzt alle Knochen da sind, das ist natürlich auch so eine Frage. Also am ehesten sind natürlich möglichst kleine Knochen, die sind dann davon am meisten bedroht, dass sie zerfallen. Also das heißt natürlich Handknochen. Also so ganz kleine Knochen, wie gesagt. Und Schädel erhält sich immer recht gut. Oberschenkelknochen sind auch sehr, sehr dick. Und das Becken auch. Sowas ist immer sehr gut erhalten. Was dagegen weniger gut erhalten ist, zum Beispiel Zungen, Beine oder sowas. Ja, ein Knochen, das Zungenbein eben. Das ist der einzige Knochen des menschlichen Skeletts, der nicht mit anderen Knochen direkt in Verbindung steht, der quasi so lose und nur durch die Muskeln im Körper gehalten wird. Und für die Sprache natürlich sehr wichtig ist.
Kommen wir ja noch drauf, die Sprache.
Das Zungenbein, was dann auch noch gelegentlich vorkommt, ist, dass der Kehlkopf ist der besonders bei besonders alten Individuen, dass der verknöchert. Normalerweise ist das ja eher so ein Knorpel. Und wenn dann manche Personen das 60. oder 70. Lebensjahr erreichen, dann kann der verknöchern. Dann hat man quasi nochmal einen Zusatzknochen, wenn man so möchte.
Ja, also, den Ganzkörper und so, also sowas wie der Ötzi ist halt die absolute Ausnahme wahrscheinlich.
Ja, ganzer Körper, der wo quasi auch noch Haut und Haare Haut, dran das sind.
Und die Tattoos.
Und Tattoos, ja, das ist was ganz, ganz Seltenes. Also es gibt es auch nur bei Leuten, die in einem sehr, sehr kalten Milieu eingeschlossen wurden, wie der Ötzi, also quasi wie im Gefrierschrank. Oder alternativ in ein Moor gelangt, wo eigentlich kaum, keine Luftzufuhr ist und keine Bakterien die Gelegenheit haben, den Körper zu zersetzen. Oder irgendwie nur die Gelegenheit haben, die Muskeln zu zersetzen und die Fette des Körpers, dann auch Haut und Knochen quasi überbleiben. Also bei manchen Moorleichen kann man auch erkennen, ob die Fingernägel richtig geschnitten haben oder nicht. Das geht auch. Und man kann auch erkennen, ob die Augenwimpern gezuckt gewesen, die Wimpern gemacht wurden und so Beauty-Aspekte in der ur- und frühgeschichtlichen Zeit. Das kann man auch noch gut erkennen.
Beauty, das ist
wieder so eine Genderfrage.
Ja, Genderfrage, das wollte ich sowieso. Jetzt ist, wie ist das denn? Gab es denn ein Matriarchat? Man sagt doch immer, dass das Patriarchat so eine neuere Geschichte sei. Und früher waren die Frauen, die den Ton angegeben haben.
Es haben Archäologen besonders in den 60er und 70er Jahren vertreten, rein zufällig, als in Deutschland auch die Frauenbewegung aufgekommen ist.
So ein Zufall.
Ja, genau. Also Archäologen sind immer sehr, archäologische Interpretationen sind immer sehr einer bestimmten Zeit, einem bestimmten Zeitgeist verhaftet. Das war früher so und ist heute auch noch so, natürlich.
Mhm. Ja, das haben wir, das ist, glaube ich, auch der Punkt mit dem, also, mit dem Neandertaler gewesen. Das ist einfach Zeitgeist, da Rassismus zu betreiben.
Und wenn man sich die Publikationen heute anguckt, dann wird die Altsteinzeit auch immer demokratischer und gleichberechtigter. Also man hat ja auch bis längere, vor kurzer Zeit noch mal gesagt, ja, Frauen haben gesammelt und Männer haben gejagt.
Mhm.
Warum sollten Frauen nicht auch jagen können? Warum sollten die immer nur zu Hause im Zelt sitzen und sich um die Kinder kümmern? Weil eine Frau hat ja nicht immer ein Kind da.
Mhm.
So, oder warum sollten sie mal Kleidung nähen? Männer können das doch genauso gut. Mhm. Ja? Vielleicht können die das sogar noch viel besser, weil sie wissen, wie die Kleidung geschneidert werden soll, damit man damit gut auf die Jagd gehen kann, damit sie sich gut bewegen können, was weiß ich. Also man geht eher davon ab, dass jetzt irgendwie Frauen nur auf das Sammeln und auf das Pflegen von Kindern reduziert werden oder auf das Kochen. Das ist Quatsch. Man kann auch, wie soll man das denn nachweisen? Man hat ja nur weibliche Skelette und man findet ja in der Regel kein Skelett einer Frau, die gerade dabei war zu kochen, als dann die Decke über ihr zusammengestürzt ist und dann wurde sie quasi beim Kochen erschlagen.
Mhm.
Also so, das ist so, das ist dann ein Moment, in dem dann die Zeit quasi festgehalten wird, was für das Individuum natürlich sehr schrecklich ist.
Ja.
Aber solche Funde gibt es de facto so gut wie gar nicht. Also es ist eine reine Hypothese, ob Frauen jetzt gesammelt und gekocht haben, also mehr oder weniger als Männer. Was aber interessant ist zum Beispiel, dass man hat bei Neandertaler, es gibt einen Neandertaler Fund in einer spanischen Höhle, die heißt El Cidron. Das ist wahrscheinlich die wichtigste mittelpaläolithische Höhle in Spanien. Da wurden, glaube ich, 11 oder 12 Neandertaler gefunden, denen genau das passiert ist, was ich gerade gesagt habe. Da ist nämlich die Höhle eingestürzt beim Erdbeben und die wurden alle erschlagen.
Ja.
Die wurden dann in den 90er Jahren entdeckt und die Knochen waren so gut erhalten, dass man dann auch noch DNA-Analysen durchführen konnte. Unter den Individuen waren Erwachsene und Kinder, Frauen und Männer. Da hat sich dann herausgestellt, dass die erwachsenen Männer alle aus einem Stammbaum stammen und die Frauen aus unterschiedlichen. Das heißt, dass die Frauen ihre Familien verlassen haben, um mit den Männern zusammen zu sein.
Mhm.
Das heißt, Neandertaler haben zumindest in Spanien zu diesem Zeitpunkt patrilokal gelebt.
Mhm.
Ob die Frauen jetzt gar nichts zu sagen haben, sagt das natürlich nicht aus. Kann natürlich sein, dass sie zu den Männern gegangen sind und die Männer ganz devot gemacht haben, was die Frauen wollten. Aber auf jeden Fall sind die Frauen zu den Männern hingegangen und nicht andersrum. Das ist so ein recht spannender Befund, den man gemacht hat.
Mhm.
Es wurde auch eine Zeit lang gemutmaßt, dass zu Beginn des Jungpaleolithikums es ein Matriarchat gegeben haben könnte. Das liegt daran, dass es so viele Frauenstatuetten gibt. Da haben wir dann gesagt, ja, es gibt viele Frauenstatuetten, aber es gibt keine Männer.
Mhm.
So, wie kommt das dazu? Waren Frauen wichtiger als Männer oder haben Männer alleine die Kunst gemacht und wollten eben irgendwelche Frauen haben und keine Männer?
Mhm.
Also irgendwie so eine sehr heterosexuelle, sexistische Interpretation, dass Männer Frauenstatuetten hergestellt haben, um sich dann irgendwie den Busen und den Hintern anzugucken, weil die besonders betont waren. Bei diesen Statuetten, also sie haben dann ein sehr großes Gesäß und sehr große Brüste. Das ist natürlich die Frage, ja, haben die Männer das jetzt irgendwie darauf reduziert, weil das dann irgendwie so weibliche Hauptmerkmale gewesen sein könnten?
Ja.
Dann wurde nachher gesagt, nein, es hat nichts mit Sexismus von Männern zu tun. Das ist irgendwie eher zur Verehrung der Frau, weil diese Figuren auch häufig schwanger gewesen sind. Man könnte sie als schwanger identifizieren, diese Frauenstatuetten.
Mhm.
Dann wurde gesagt, ja, Frauen, Fruchtbarkeit, Erhaltung von einer bestimmten Population eben, dass Frauen eben dazu nützlich waren, dass man sich vermehren konnte und Männer konnten, und dass die eben die Kinder bekommen haben, dass sie dann deswegen eine herausragende Rolle in ihrer Gruppe gespielt haben.
Mhm.
Das war dann eben dann so die Idee mit dem Matriarchat. Also es gibt eben nur Frauenstatuetten und die sind dann eben auch alle so betont auf gebärende Geschlechtsmerkmale quasi, als was irgendwie mit Fortpflanzung zu tun hat. Also die haben auch irgendwie in wenigsten Fällen irgendwie Gesichter oder Gesichtszüge, die irgendwie individuell sind, sondern es sind wirklich so Frauenfigur mit einem ganz großen Busen, großen Hintern, dann ist auch noch so die Vagina angedeutet durch bestimmte Ritzungen.
Mhm. Ja. Ja. Ist denn, wenn man da familiäre Zusammenhänge haben will, erkennen will, macht man das allein dadurch, wie die Gräber angeordnet sind? Oder macht man da auch DNA-Analysen oder ist das zu teuer oder kann man da nichts mehr holen?
Nein, nein, also gerade bei Sachen aus dem vom Neolithikum an bis heute oder sowas, da sind denn die DNA-Spuren, die sind eigentlich noch ziemlich gut erhalten. Also wenn man jetzt besonders schlechte Erhaltungsbedingungen hat, was natürlich den Boden bedingt ist, dann lohnt sich das wahrscheinlich eher weniger, da Geld zu investieren, weil das wirklich teuer ist. Ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, aber es ist so, ich könnte mir das nicht leisten, dass man da für mich irgendwie ein Skelett analysiert, dass ich da ein Labor bezahlen könnte. Auf jeden Fall ist es so, dass wenn ein Gräberfeld archäologisch ausgegraben wird und dann die entsprechenden Forschungsgelder vorhanden sind, dann macht man das auch gerne.
Mhm.
Also es gibt so ein... Mir fällt jetzt gerade keins ein, bei dem das dann gemacht wurde, um Familienverhältnisse herauszufinden, aber das geht auf jeden Fall.
Ja, ich denke, die Familienverhältnisse kann man auch gut erkennen, tatsächlich an den Gräbern.
Ja, also...
Das sieht man, glaube ich, schon.
Ja, also es, wie gesagt, es gibt eben Familienverhältnisse, die einfach durch die gemeinsame Vergesellschaftung identifizierbar sind. Es gibt zum Beispiel aus der Jungsteinzeit ein Grab, da sind ein Mann und eine Frau und zwei Kinder drin, die wurden alle getötet. Und dann nach zusammen bestattet, hat man gesagt, okay, das ist die älteste Kernfamilie Mitteleuropas.
Mhm.
Das ist leider ein tragisches Ende gefunden, aber es ist eine Familie.
Mhm.
Und da konnte dann, ich glaube, da wurde es wahrscheinlich auch auf jeden Fall mit DNA nochmal nachgewiesen, dass die alle, dass die Kinder von diesen beiden Eltern, von den Eltern da kommen.
Mhm. Ja.
Dann auch eben durch bestimmte Krankheiten, die sich dann auch auf die Knochen auswirken. Mhm. Darüber kann man das dann auch noch erkennen. Ja. Also,
stimmt, also genetisch ohne DNA.
Genau, also dann noch so quasi mit makroskopisch erkennbar mit dem bloßen Auge. Also dass irgendwie Zahnstellung, also schiefe Zähne, es gibt auch so Sachen, die sind dann familienspezifisch teilweise. Ja. Oder auch so Krankheiten, die sich dann auch auf die Knochen auswirken.
Mhm.
Also da gibt es ganz, ganz tragische Sachen. Was da, also, ich bin froh, dass ich dann auch, wenn dann nur die Knochen mir sehen, angucken musste und dann nicht irgendwie die Rekonstruktion dazu, also wie dann irgendwie jemand mit Syphilis aussieht oder so ist dann.
Ja gut, das ist ja sowieso nicht viel über, da wird man auch nicht, ja.
Naja doch, also der Schädel sieht dann schon ziemlich merkwürdig aus, wie sich das dann so alles so peu à peu zersetzt.
Ja, geht zum Arzt, wenn ihr sowas habt.
Gibt's ja heutzutage alles, ja.
Ja doch, Syphilis gibt's ja noch und
ja.
Also ist ja sogar gerade wieder sehr im Umlauf. Ja, gut. Wir wollten ja auch noch auf meine Spezialfrage kommen, nämlich Sprache. Was weiß man denn über die Sprache? Jetzt holst du deine Notizen.
Musst du mal gucken, was Phoneme und Morpheme sind.
Kenner hat sich heute den ganzen Vormittag über ganz schnell rausgesucht, was er sagen kann.
Ja, weil ich ja was über Sprache hören wollte.
Also man kann Sprache auf drei unterschiedlichen Ebenen angehen. Das eine ist eine sehr abstrakte Ebene, dass man Sprache versucht über, dass man Sprache als etwas Kognitives wahrnimmt. Und das Kognition setzt ja auch voraus, dass man, daran kann man ja auch erkennen, wie Leute ihre Umwelt wahrnehmen und wie sie bestimmte Sachen, bestimmte Problemlösungen angehen. Also das heißt, wir reden über Sprache, aber wir gucken uns eigentlich nur Steinartefakte an. Das ist zum Beispiel bei der Altsteinzeit der Fall, weil wir da nicht so viele Skelette haben, aber sehr viele Steinwerkzeuge. Und man kann an den Steinwerkzeugen erkennen, in welchen Arbeitsschritten die hergestellt wurden. Das ist ein ziemlich gutes, also wenn ich jetzt eine Klinge herstellen möchte, dann nehme ich mir einen Kernstein und ich nehme mir einen Schlagstein und schlage dann auf den Kernstein drauf, mache dann meine Abschläge und dann habe ich dann irgendwann meine Klinge.
Mhm.
Der kann ich dann arbeiten. Das heißt, ich habe hier jetzt die Klinge ist dann ein sogenanntes Sekundärartefakt. Das heißt, ein Artefakt, das hergestellt wurde, indem ich zwei Sachen gegeneinander gehauen habe. Primärartefakte wäre einfach nur, wenn ich jetzt durch den Wald laufe, ich finde ein Stück Holz und benutze das dann als Knüppel, ohne das zu bearbeiten. Das wäre dann ein Primärartefakt. Das gibt es auch bei Tieren. Bestimmte Affen, die das machen. Dann gibt es sogenannte Tertiärartefakte. Das heißt, ich habe ein Zwischenziel, zum Endziel quasi ein ganz gutes Beispiel hierfür sind die Schöninger Speere. Das ist auch wieder was made in Germany. Das sind so ungefähr 300.000 Jahre alte Holzspeere aus Niedersachsen.
Mhm.
Die könnten auch theoretisch von Neandertalern oder dem späten Homo erectus hergestellt worden sein. Nur ist das Besondere an einem Speer, dass man hier, man braucht einerseits ein geeignetes Holz, das dann für den Speer benutzt wird. Also man muss ein Verständnis haben für das Rohmaterial und ich muss dieses Rohmaterial bearbeiten. Das kann ich aber nicht mit irgendeinem Stein, der einfach so rumliegt, sondern ich muss mir erstmal eine Klinge herstellen, mit der ich dann das Holzartefakt bearbeite und anschließend kann ich dann ja auch die Eigenschaften verbessern, wenn ich das dann im Feuer ein bisschen härte oder sowas,
klar.
Damit ich damit besser jagen kann. Und da mit diesen Speeren auch geworfen wurde, kann man erkennen, dass hier eine Verbesserung von den visuellen und motorischen Fähigkeiten des Menschen stattgefunden hat. Also ich habe noch keinen Affen gesehen, der mit einem Speer quasi wirft. Vielleicht gibt's das, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es etwas, was hier spezifisch ist, dass man jetzt, da kann man sagen, okay, die haben es wurde hier die Denkleistung erbracht, dass man mehrere Ziele, Zwischenziele hatte, bis dann zu diesem einen Endziel, Speer, mit dem ich dann jagen möchte. Und da braucht man dann auch dazwischendurch die Frage, was wäre wenn? Dass man dann anfängt, irgendwie Theorien zu entwickeln und vor allen Dingen zu planen, so zu planen, dass man dann auch in der Zukunft mit diesem Speer arbeiten kann. Also der Zeitaufwand soll ja nicht umsonst gewesen sein. Und da wird dann eben, da setzt dann eben die Theorie an, dass man sagt, ja, für diesen komplexen Herstellungsprozess hat man vermutlich eine Sprache gebraucht. Oder für die Jagd anschließend danach, weil man,
ja, man muss geht sich ja nicht da allein. Organisieren,
man
genau.
Muss sich da organisieren. Und da braucht man dann eine differenzierte Sprache, mit der man sich dann sagen kann, ja, wenn das Mammut jetzt nach links geht oder wenn es nach rechts geht, dann machst du das und das.
Genau.
Ja, und das ist ja, Tiere haben ja eher eine angeborene Verständigungsweise. Es gibt dann so bestimmte Laute, die sie ausstoßen und die Gruppe reagiert dann darauf. Aber diese Laute werden ohne Rücksicht auf eigene Motivation oder auf die Gefühle des anderen quasi ausgestoßen. Es ist einfach nur so eine Reaktion auf etwas. Und das dann gerade, und das dann bei der Sprache eben das Besondere ist, dass man wirklich kommuniziert, dass man auch über seinen eigenen Intelligenzzustand, seine eigene Motivation Bescheid weiß und über sein Gegenüber. Dass dann hier viel, viel mehr auch soziale Faktoren da reinspielen.
Ja.
Und auch wenn man jetzt Artefakte herstellt, also sogenannte Tertiärartefakte herstellt, dann kann man ja auch Arbeitsprozesse quasi aufteilen. Ich sage, du machst mir die Klinge und ich suche das Holz. Wir gehen jetzt in den Wald und suchen Holz und dann musst du irgendwie sagen, das hier, das muss es sein. Wir wollen nur dieses Holz haben. Und das muss so und so beschaffen sein, so und so lang. Und das, ja, da stößt man dann ja eigentlich schon an die Grenzen von irgendwie von Lauten. Da muss man dann ein bisschen besser was differenzieren können. Das wäre der eine Punkt, dass man das eben über Artefakte angeht. Andererseits kann man natürlich mit den Knochen argumentieren. Wir haben ja vorhin das Zungenbein erwähnt. Es gibt zum Beispiel einen Fund, man hat anfangs gedacht, ja, Neandertaler Schädel so primitiv und Knochen so robust, der konnte nicht reden. Das hat man recht lange geglaubt, bis man dann in Israel das ein anatomisch modernes Zungenbein eines Neandertalers gefunden hat. Das war eine absolute Sensation. Das heißt, er hatte zumindest von seinem knöchernen Aufbau her die Voraussetzung, zu sprechen. Dann sieht die Lage natürlich ganz anders aus.
Genau.
Da ist aber auch nur einer von vielen Aspekten. Dann gibt es andererseits auch noch dieses FOXP2-Gen. Das ist dann das Gen, das mich dazu befähigt, überhaupt zu sprechen und dann differenzierte Laute auszustoßen.
Also, ich habe nie was von gehört.
Also es gibt
doch, ich habe schon mal was von dem Sprachgen gehört.
Ja, ist es dieses Sprachgen.
Ja, aber dass das da irgendwie um die Möglichkeit geht, Laute zu differenzieren.
Also, wenn man dieses Gen nicht hat, dann kann man irgendwie nicht richtig reden.
Ja, ich glaube, das ist aber nur eine sehr spekulative.
Das wurde ja dadurch entdeckt, dass es irgendwie in England gab es so eine Familie mit drei Generationen und da konnten dann ein paar von Familienmitglieder, die konnten irgendwie gar nicht reden. Die sind dann zu einer Uni gegangen, haben dann wir erforschen wollen, woran das liegt. Und da haben sie dann dieses FOXP2-Gen festgestellt. Und dass, wenn dieses Gen irgendwie beschädigt ist, dass dann Sprache nicht mehr richtig möglich ist.
Mhm.
Dass man sich nicht mehr richtig verständigen kann.
Ja.
Und dieses FOXP2-Gen hatten Neandertaler auch. Also das heißt, sie hatten einerseits ein anatomisch modernes Zungenbein. Das ist eine gute Voraussetzung. Und sie hatten dieses Gen, um dann auch sich theoretisch ausdrücken zu können.
Mhm.
Dann kommt da noch ein dritter Faktor dazu. Das ist dann die Lage des Kehlkopfes im Hals.
Mhm.
Ja. Der Kehlkopf ist ja bei modernen Menschen etwas weiter unten. Im Vergleich beispielsweise zu Affen, da ist er relativ nah an der Zunge und am Unterkiefer dran.
Mhm.
Und daran erkennt man, deswegen können die auch bestimmte Laute, die wir ausstoßen können, können die nicht machen.
Ja, richtig.
Und bei Neandertalern wird eben die Lage des Kehlkopfes diskutiert. Und da ist man bisher so bei dem Schluss gekommen, dass es ein bisschen weiter oben gelegen war als bei uns. Und dass Neandertaler reden konnten, aber die Sprache war nicht so modern, die Sprachfähigkeit war nicht so modern, wie das bei uns heute der Fall ist.
Mhm.
Also ich weiß nicht, wie sich das dann angehört hören soll, aber...
Ja, das können wir auch nur spekulieren wahrscheinlich. Aber du hast da genau so eine, also du hast ja vorhin Morpheme und Phoneme erwähnt, was hat denn das damit zu tun? Also
das hatte ich mir heute einfach nur nochmal angehört. Also das Morpheme ist ja dann die Bedeutungseinheiten.
Ja, ja, genau.
Das ist ja dann das, was...
Die kleinsten Zeichen. Die mag es ja schon gegeben haben, aber
genau.
Diese doppelte Gliederung, ich glaube, das war auch das, was man verbindet mit diesem Fox-Gen, obwohl das Foxhead-Box oder wie es auch heißt,
Fox-Pizza, ich hab's verlegt.
Die mit der doppelten Gliederung. Also doppelte Gliederung ist, dass halt die Morpheme, also die sprachlichen Zeichen, die kleinsten sprachlichen Zeichen, die man nicht weiter zergliedern kann in andere Zeichen, dass man die aber noch in Einzellaute zergliedern kann. Und das ist halt die Phonemebene.
Mhm.
Und das ist halt eine doppelte Gliederung. Das heißt, ein Zeichen setzt sich halt aus kleineren Zeichen zusammen. Das ist die eine Gliederung. Und die Zeichen setzen sich aber auch aus nicht bedeutungstragenden, also einer nicht bedeutungstragenden Lautfolge zusammen. Mhm. Und diese Einzellaute haben dann eben keine Bedeutung. Und das ist eben die doppelte Gliederung. Und das ist wohl ziemlich abstrakte Sache, obwohl wir die auch sonst in der Natur haben. Also der genetische Code ist ja zum Beispiel auch so. Das sind ja eine bestimmte Zahl von Aminosäuren, eine ganz kleine, ich glaube 4. Und die Kombination davon schafft erst Bedeutung. Und das ist dann vielleicht sogar noch eine Ebene mehr drin. Also ja, was wollte ich gerade noch sagen? Ach ja, wie das sich angehört hat. Da gibt es auch einen Film irgendwie, wo jemand eine Sprache der Steinzeitmenschen...
Ja, der Film heißt Am Anfang war das Feuer.
Genau.
Die haben für diesen Film extra eine Grundsprache entwickelt.
Ja.
Sie wollten das ja, man wollte natürlich nicht, dass die Leute irgendwie Französisch oder Englisch oder Deutsch sprechen. Das, das glaubt man ja den Leuten dann nicht, wenn das...
Ja, genau.
Film, oder haben sie dann sowas... mit so Grundlauten entwickelt und die haben wohl auch dann während des Drehs teilweise so gesprochen, weil das hat auch funktioniert. Erst wie gesagt, am Anfang war das Feuer, den gibt es jetzt auch seit diesem Jahr als Blu-ray.
Das
ist ein sehr schöner Film. Ich habe den bis jetzt zwar nur einmal gesehen. Da werden dann auch so Theorien durchgenommen, wie die Gesellschaft organisiert war, wie Neandertaler gewesen sind und so und da werden auch manche Sachen von der Chronologie her ein bisschen durcheinander geworfen, aber der ist im Großen und Ganzen sehr, sehr schön. Also es geht dann darum, dass eine Gruppe von Cro-Magnon-Menschen, dass denen das Feuer ausgeht und sie nicht wissen, wie sie es anmachen können. Und dann ergibt sich ein Teil dieser Gruppe auf die Suche nach dem Feuer, um das dann zu den anderen zurückzubringen.
Aber wie haben sie es denn zuerst dann gemacht? Ach, das war einfach irgendwie...
Ja, die haben das dann... Ja, das ist ja auch eine Frage, wie das Feuer quasi erfunden und domestiziert wurde.
Ja, es kann ja mal so entstehen. Waldbrände entstehen auch so. Dann weiß man, aha, hier brennt's.
Genau. Und da haben sie, die haben dann das Feuer genommen und dann möglichst lange irgendwie brennen gelassen. Und dann hat dann nachts immer einer aufgepasst, dass das Feuer nicht ausgeht. Und die hatten irgendwie so ein kleines Behältnis. Also haben die Leute in diesem Film gehabt, wo dann immer so eine kleine Glut drin war, die benutzt wurde.
Mhm.
Und da war das dann ganz wichtig, dass es da nicht ausgeht.
Ist denn das mit dem, am Anfang war das Feuer, ist denn das irgendwie aus archäologischer Sicht einigermaßen plausibel oder ist das nur Fantasie?
Nein, der Film, der setzt sich schon ziemlich gut mit archäologischen Funden und Befunden auseinander. Also das ist da, ja, eine recht solide Sache. Das ist natürlich Stand der Forschung von damals. Und natürlich werden dann auch für Filme immer hier und da Abstriche gemacht, damit dann das Publikum ein bisschen besser unterhalten werden kann. Ja. Aber im Großen und Ganzen ist das, ja, also ich würde mir gerne nochmal angucken, quasi.
Ja, naja, wenn der jetzt auf Blu-ray ist, machen wir mal einen Videoabend.
Ja.
Habt ihr ja bestimmt den Film, ne?
Noch nicht.
Na, dann wird's Zeit. Ja,
Also es gab aber noch einen Hinweis, wie man Sprache nachweisen kann, und zwar am Schädel direkt. Es gibt ja, unser Gehirn hat ja zwei Zentren, die mit der Sprache eng verbunden sind.
Genau.
Das eine ist das Wernicke-Zentrum.
Genau.
Das wurde 1874 von Karl Wernicke entdeckt. Aha. Das ist ein, dieses Zentrum dient für das Sprachverständnis, und wenn das, wenn es ausfällt oder beschädigt wird, dann hat der Betroffene zwar die Möglichkeit zu sprechen, aber er versteht nicht mehr, was er sagt.
Naja, es ist,
das ist so ein bisschen, weiß nicht, vielleicht so viel, wenn man betrunken Auto fährt, ich weiß
es nicht. Ja, es gibt Wortfindungsstörungen vor allen Dingen. Also die Störung im Wernicke-Zentrum, so habe ich das mal gelernt, und ist das auch schon länger her, dass ich das studiert habe, die sind vor allen Dingen im lexikalischen Bereich. Also die Leute finden nicht die richtigen Wörter. Und die gibt es die andere Aphasie noch, also Aphasie ist eine Sprachstörung durch Gehirnverletzung. Die Gehirnverletzungen können durch Unfälle passieren und auch durch Schlaganfälle. Dann sind da bestimmte Bereiche des Gehirns zerstört, und dann kommt es halt zu Sprachstörungen. Und da weiß man eben aufgrund der Patienten, denen das passiert ist, ungefähr, an der Stelle kommt es halt mehr zu Wortfindungsstörungen. Das ist die sogenannte Wernicke-Aphasie. Und dann gibt es noch eine andere, die kannst du jetzt mal nennen.
Das andere Gehirnzentrum meinst du?
Ja.
Das ist das Broca-Zentrum.
Das, genau, das Broca-Zentrum. Broca ist ein französischer Chirurg gewesen, der aber auch als allgemeingebildeter Mensch in seiner Heimat, der kommt übrigens aus dem Südwesten Frankreichs, alle möglichen anderen Forschungen gemacht hat. Der hat sich zum Beispiel auch mit Archäologie beschäftigt, und der hat sich auch mit Baskisch beschäftigt. Deshalb kenne ich den. Also naja, der ist lange tot, also im 19. Jahrhundert. Aber deshalb ist mir der über den Weg gelaufen. Das ist eine, das ist praktisch der Forscher, die die nördliche Grenze des Baskischen auch erforscht hat. Also wirklich ein sehr vielseitiger Mensch. Naja, und was kannst du über das Broca-Zentrum sagen?
Ja, also Paul Broca hat es 1861 erkannt bei einem Patienten, der hieß Mr. Tan.
Genau.
Das war ein Mensch, der konnte immer nur Tan sagen.
Genau.
Deswegen wurde er auch so genannt. Und dann nach seinem Tode wurde dann eine Autopsie durchgeführt. Man hat dann festgestellt, dass ein bestimmter Bereich des Gehirns defekt war. Und das wurde dann eben als Broca-Zentrum bezeichnet, weil das dann man dann gemutmaßt, dass genau dieser Bereich dann dafür zuständig gewesen ist, dass er nur noch Tan sagen konnte.
Ja, also ich glaube, er hat Tan gesagt. Er hat immer Tan, 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 Tan. Also es ist immer nur diese eine Silbe gewesen. Und man konnte aber noch Prosodie und so erkennen. Also man merkte, der will was sagen, aber es geht halt nicht anders. Ja.
Also er konnte noch alles verstehen, was man ihn gesagt und gefragt hat, aber er konnte sich nicht mehr ausdrücken. Und da ist man dann darauf Rückschlüsse gezogen, dass dieses Broca-Zentrum für die Kontrolle der Lautbildung und für die Lautverbindungen und die Syntax vor allen Dingen verantwortlich gewesen ist.
Die Grammatik, also eigentlich Grammatik in jeder Hinsicht. Also Phonologie, also Lautlehre, also Lautung, und eben auch die Formbildung und natürlich auch die Syntax. Genau, da ist eine Störung. Deshalb nennt man das auch Agrammatismus, weil die Leute keine Grammatik mehr haben. Also der Rest, der noch da ist, sind halt so einfache Laute und Prosodie. Und also muss eine ziemlich heftige Sache sein, weil die Leute ja denken und verstehen und auch irgendwie meinen, jetzt was Sinnvolles zu sagen. Nur es kommt halt nichts Sinnvolles dabei raus. Das ist sicherlich sehr schwierig. Aber was hat das jetzt mit der prähistorischen Archäologie zu tun?
Ja, wenn man sehr viel Glück hat, dann findet man ja, also ein anderer Weg. Wenn ein Mensch wächst, dann passt sich ja die Schädelform in gewisser Weise auch dem Gehirn an. Das heißt, es gibt dann im Schädel selber einen Abdruck an den Schädelwänden vom Gehirn.
Mhm.
Und wenn ein Schädel sehr, sehr gut erhalten ist, dann kann man erkennen, dann kann man auch einen Abguss von dem Gehirn quasi machen. Man hat dann nur eine recht grobe Struktur dessen, wie das Gehirn mal ausgesehen hat. Aber man kann an diesem Gehirnabguss erkennen, ob ein bestimmtes Zentrum des Gehirns, wie stark das ausgebildet gewesen ist.
Ja, stimmt.
Und darüber kann man dann Rückschlüsse ziehen, ja, Broca-Zentrum quasi nicht vorhanden oder so und so stark ausgebildet. Dann kann man dann so, naja, wenn auch nur recht rudimentäre Rückschlüsse daraus dann ziehen, inwiefern ein Individuum sprachbefähigt gewesen ist.
Mhm.
Dann alternativ gibt es auch noch die Sache, dass man einen Gehirnabguss direkt findet.
Mhm.
Da gibt es zum Beispiel den das ist ein Australopithecus, das heißt das Kind von Taung. Australopithecus africanus.
Da musst du das mal erklären, was das wieder ist.
Oh, das ist so ein Vormensch. Das ist ein, von dem stammt dann der Homo erectus dann später ab. Der Homo habilis. Also erst der Homo habilis und dann der Homo erectus.
Mhm.
Das ist eine ziemlich alte Vormensch. Also er hat dann Australopithecus africanus dazu ungefähr von 3 Millionen bis 2 Millionen Jahre vor heute gelebt.
Mhm. Mhm.
Der konnte auch schon aufrecht gehen. Ob der Werkzeuge hergestellt hat, ist umstritten. Und auf jeden Fall gibt es da den Fund von einem Kind. Und gerade bei Kindern ist es ja so, dass sich die Knochen des Schädels, dass sie sich besonders dem Gehirn noch anpassen, weil es ja alles noch im Wachstum ist.
Ja, ja.
Das ist gestorben und das dann nachher hat sich dann der Schädelinnenraum quasi mit Sediment aufgefüllt und wenn das dann kalziniert, dann hat man so einen richtigen stabilen Abguss vom Gehirn quasi.
Mhm.
Und da war das dann eben so, das sind auch Teile des Schädels da, also vor allen Dingen auch des Gesichtsschädels, aber auch eben von dem Gehirn. Und da kann man dann auch an diesem Überbleibsel dann erkennen, wiefern welches Sprachzentrum ausgebildet ist. Aber man hat natürlich hier den besonderen Fall, dass es ein Kind ist.
Mhm.
Nochmal zusätzlich. Und da wurde dann gemutmaßt, dass die auch schon in gewisser Weise miteinander kommuniziert haben. Also mehr als Schimpansen.
Sicher. Also das mit dem Sprachzentrum finde ich auch einen sehr interessanten Aspekt. Ja. Ich habe übrigens auch noch einen Vorschlag, was die gesprochen haben. Jetzt kommen große Erkenntnisse der Wissenschaft hier. Also, es hängt natürlich davon ab, wo man sich aufhält. Und da wir ja sehr viele Fundstätten in Südwestfrankreich haben, da ist natürlich naheliegend, dass die Leute Baskisch gesprochen haben. Na, Indogermanisch können sie halt nicht gesprochen haben. Und die Basken waren zumindest schon vorher da. Und klar, natürlich irgendeine Vorform ist klar. Das ist natürlich nicht, wahrscheinlich war das gar nicht mehr, ist das für heutige Baskensprecher gar nicht mehr zu verstehen gewesen. Aber ich denke, dass da eine ziemliche Kontinuität ist. Denn wenn wir keine feststellbaren Einwanderungen haben vor den Basken, dann, ja, warum soll sich da die Sprache grundsätzlich verändert haben? Das würde auch zu den Vorstellungen passen, dass halt viele alteuropäische Flussnamen, also die Flussnamen stellen ja immer die älteste Sprachschicht dar, auf die man noch zugreifen kann, irgendwie sich alle sehr baskisch anfühlen. Oder jedenfalls ist man so der Meinung, dass es da einen Zusammenhang gibt. Also das wäre zum Beispiel eine schöne Sache, obwohl natürlich, klar, wir überspringen da
viele Jahre.
Viele hunderttausend Jahre, aber immerhin. Also halte ich für nicht so ganz abwegig. Aber natürlich kann man von so einer materiellen Kultur nicht auf Sprache schließen. Das ist halt immer schwierig. Also sehr spekulativ auf jeden Fall.
Also man kann vielleicht noch irgendwie so spekulieren, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen oder Gemeinschaften, die in einer besonders gebirgigen Gegend gelebt haben, wo sind von einem Tal zum anderen, wo das dann so recht isoliert gewesen ist, dass da die Sprache dann weniger sich gewandelt hat, weil eben alle so in einem Topf gesessen haben.
Ja, klar.
Das kann man natürlich spekulieren, aber über Artefakte sowas nachzuweisen.
Ja, das kann man nicht.
Man kann nicht sagen, dass ein Topf, weil er bestimmte Verzierungen hat, dass er dann deswegen eine Sprache widerspiegelt.
Das ist nicht. Das hat man ja versucht, man hat ja irgendwie die Hallstattkultur, das ist aber dann natürlich wieder auch viel später irgendwie mit den Kelten versucht, in Verbindung zu bringen und also mit auch der keltischen Sprache. Aber wie gesagt, das ist alles, also auch das, was ich mit dem Baskischen sage, ist natürlich Spekulation. Aber was auf jeden Fall meiner Meinung nach unsinnig ist, ist diese Grunzsprache. Warum soll die gegrunzt haben? Da gibt es überhaupt keinen guten. Nein, wir wissen doch heute, warum sagen alle Kinder Papa und Mama? Weil Papa und Mama leicht zu bilden sind. Das nächste ist dann Tata. Deshalb war der Monsieur Tan, hat er immer Tan, Tan, Tan gesagt, weil das eben leicht zu artikulieren ist. Nämlich Mund auf, Mund zu. Bei Mama, also so das Gaumensegel abgesenkt, da geht die Luft noch durch die Nase, es ist noch leichter für Kinder. Deshalb die ersten Laute, die Kinder ausstoßen, sind einfach mal, weil sie so Mund auf, Mund zu und Luftstrom durch den Kehlkopf, dann kommt da einfach Ma, Ma, Ma raus. Und die Mütter denken dann sofort, sie sind gemeint. Gut, okay. Das ist dann eher das, die Arbeit der Mütter, dass es Mama, Mama heißt. Aber auf jeden Fall sind das die leichtesten Laute. Mund auf, Mund zu. Also wenn da Münder sind und wenn Gaumensegel da ist und Luft aus der Lunge da rauskommt und Stimmbänder, dann kommt da Ma, Ma, Ma raus. Also das sind keine Grunzlaute. Und wir wissen auch, dass diese Kombination Konsonant-Vokal auf jeden Fall leichter zu artikulieren ist als irgendwelche Grunzlaute. Also ich halte das für, also aus der heutigen Sicht und auch wenn man heute die Verteilung der Sprachen und Lautkombinationen, Silbenstruktur aller Sprachen vergleicht, für höchst befremdlich, dass es Grunzlaute sind.
Das ist natürlich ein guter Punkt, aber...
Ja, wenn du ein Gegenargument hast, bring es jetzt vor oder schweige. Ne?
Ja, werde ich jetzt wahrscheinlich schweigen.
Nee, also man kann ja, also die Sache mit dem Kehlkopf, das ist natürlich, würde mich... ein bisschen die Luft aus den Segeln nehmen, indem man sagt, naja, das war halt anders gebaut, die konnten halt irgendwie, die Stimmbänder waren nicht so, dass die in Schwingungen, aber das stimmt nicht, die waren auch damals schon in Schwingungen zu versetzen, sonst hätte man auch nicht grunzen können.
Sprache ist ziemlich schwer, weil es ist ja etwas nicht materielles und das Einzige, was wir haben, sind Steinartefakte oder Knochen. Und wenn wir sehr viel Glück haben, dann können wir auch noch DNA-Spuren nachweisen oder irgendwelche Gene.
Ja.
Deswegen ist das auch so eine Sache, wo sehr, sehr viel diskutiert und auch spekuliert wird. Mhm. Aber es ist ja okay. Es gibt ja mittlerweile schon einige Theorien zu diesem Thema.
Ja.
Da kann man auch eine eigene Bachelorarbeit drüber schreiben, sicherlich.
Ja, das fand ich schon wirklich interessant. Also deine nächste Arbeit sollte dann über die Sprache sein. Dann lese ich die auch Korrektur.
Ja, gib mir 3 Wochen.
Verspreche ich. Naja, du musst ja eine Masterarbeit als nächstes machen. Na, mach was du willst. Ich würde natürlich mit besonderem Interesse die Korrektur lesen. Ja, haben wir noch irgendwelche wichtigen Aspekte?
Du wolltest doch ein Quiz machen.
Ach ja, ein Quiz. Oh ja, macht ihr das mal. Ihr kennt euch ja besser, aber ich habe jetzt gerade die Seite wieder zugemacht. Hast du da...
Du musst Christoph das jetzt machen.
Christoph, mach du mal ein Quiz.
Du warst jetzt so lange still, jetzt musst du ein Quiz machen.
Genau, jetzt hat er auch die Seite zugemacht. Ah.
Na, das geht ja schnell wieder auf.
So eine tolle Seite, wie könnt ihr das nur zumachen?
Ich habe Unsinn erzählt, ich habe sie auf, da war nur die Karte da drüben.
Du drückst dich vor dem Quiz.
Nein, ich rate auch. Komm, mach das Quiz.
Wollen wir das Bilderquiz machen, oder...
Ja.
Aber ich logge mich mal aus, damit das bei mir nicht zählt.
Also alle im Chat sind natürlich auch eingeladen, das Quiz sich mal anzugucken. Da muss man sich angemeldet sein, um das mitzumachen.
Ist ja für einen Highscore, da muss man dann...
Ja,
also interaktiv.
Interaktiv, und dann Quiz und dann Bilder und dann Bilderquiz 1.
Bilder. Okay, da ist aus welcher Kultur stammen diese Marmorarmringe? Michelsberger Kultur. Ich kenne zwar den Michelsberg, aber die Michelsberger Kultur kenne ich nicht. Trichterbecher Kultur, Rösner Kultur, Linearbandkeramik.
Also alle diese Kulturen gibt es wirklich?
Also Linearband, da sehe ich ja kein Band. Naja gut, aber Keramik ist das ja nicht, wenn das Marmorarmringe sind. Würde ich ausschließen. Rösner Kultur, keine Ahnung. Trichterbecher passt natürlich. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Trichter. Michelsberger Kultur. Also ich würde einen von den ersten 3 sagen, aber ich habe natürlich keine Ahnung. Ich höre diese Ausdrücke zum ersten Mal.
Ich sag's nicht, was es ist.
Ich weiß es auch nicht.
Ach so.
Dann könnt ihr dann raten, dann gucken wir, wer nachher von euch am besten geraten hat.
Ach so, die Hörer können ja raten. Wer jetzt im Chat dabei ist, kann das ja auch tun, die später hören. Ich mache mal Bilderquiz 2.
Link zum Quiz wurde gerade gefragt. Ich probiere das mal. Copy-Paste in den Chat reinzumachen. Oh, Maha, kannst du das machen? Weil
ich bin jetzt gerade im Bilderquiz 2.
Ich probiere das mal zu kopieren.
So, der Bilderquiz 1, da muss man wahrscheinlich nur die 2 durch 1 ersetzen. Und jetzt kommen wir zu 2. Bilderquiz 2. Aus welcher Kultur stammen Gefäße wie dieses? Ist der Chat dabei?
Hier ist ja noch kurz Zeit, dass die dann...
Ganz Moment, ich kopiere es. Ach, du hast es schon rein kopiert.
Ja, ich habe es da schon drin. Michelsberger Kultur, Trichterbecher Kultur, Laugett-Kultur.
Ja, so eine schöne Kultur. Da schreibt eine Kommilitonin von mir ihre Bachelorarbeit drüber. Und dann
Linearbandkeramik. Also hier sehe ich ein Linearband drauf. Also ich würde jetzt mal schwer auf die Linearbandkeramik.
Ist das jetzt ist das welches?
Bilderquiz 2.
Ah, Bilderquiz 2, okay.
Weil ich ein Band sehe und da würde ich sagen Linearbandkeramik.
Aber du, wir waren gerade im Bilderquiz 1 noch.
Ich habe aber den Bilderquiz 2 gepostet.
Jetzt einigt euch.
Na, dann zurück zum Bilderquiz. Da ist ja die gleiche Antwort. Das sind nur so Armreifen.
Also ist es beim ersten wieder.
Jetzt war ich beim zweiten.
Und das sind 15 Fragen, wir können entscheiden, für welches wir machen.
Nein, also, ich sag B, sagt Trichterbecherkultur, sagt Aduril. Das müssen wir jetzt irgendwie auch auflösen, weil das ist jetzt...
Ja, am Ende siehst du dann noch die Antworten.
Auch wenn ich das jetzt...
Wenn du das durchmachst, dann siehst du am Ende, was du richtig, was du falsch gemacht hast.
Ja, na gut.
Das ist das Schöne, man mit ganz rot für alles, was falsch ist und grün für alles, was richtig ist.
Ach, jetzt
ist.
Muss ich ja noch weitermachen. Oh, jetzt bin ich ja beim Bilderquiz 2. Bei der Verhüttung von Eisen, was? Bei welchem Vorgang entsteht dieses Produkt? Ich kann das gar nicht erkennen.
Das ist Schlacke, so viel sage ich dir jetzt schon mal.
Na, dann würde ich auf 1 tippen.
Ich würde das auch mal angeben. So.
Das ist auch richtig. Ah, jetzt kommt etwas Schönes.
Aha. Was ist das für ein Artefakt? Eine Levallois-Spitze, eine Klinge, nichts weiter, nur ein Abschlag, ein Kratzer. Ich würde sagen, es ist eine Klinge.
Das würde ich auch sagen.
Naja, schauen wir mal.
Das könnte natürlich auch eine Spitze sein.
Also es ist ein typisches Werkzeug für Neandertaler Steinwerkzeugkultur. Mhm.
Und was für ein Werkzeug handelt es sich? Eine Klinge? Levallois-Spitze, ein Schaber, ein Faustkeil. Schaber oder Faustkeil?
Das ist ein Schaber, meiner Meinung nach.
Ja, das ist ein Schaber, ja.
Okay.
Weil ein Faustkeil hat auf der anderen Seite auch noch.
Ach, das sind 15 Fragen, das dauert doch zu lange. Oh. Vor allem langweilen wir die Leute. Wer das hinterher im Podcast hört und ist so, auf dem Fahrrad und so, der sieht das nicht und dann sagen wir hier immer was. Nee, ich glaube, das lassen wir mal lieber. Das sollen die Leute selber machen.
Genau, und dann könnt ihr ja am Ende sehen, was richtig und was falsch war.
Genau.
Und wenn ihr merkt, dass ihr zu viele Fehler habt, dann müsst ihr die Seite nochmal durcharbeiten.
Also ihr seid beschäftigt, das ist gut. Dann können wir das sozusagen als Schlusspunkt nehmen. Vielen Dank.
Danke auch für die Einladung.
Ja, gern. Ja. Und ich wünsche euch dann auch entsprechendes Interesse an eurer Seite. Also ich finde das sehr gut. Und
Also auch nochmal in den Chat, wer noch Fragen hat, also vielleicht auch Dinge, die auf der Seite nicht
wir sind
klar
ja noch da.
Sind. Kann
wir
uns machen, das gerne schreiben, Kommentar schreiben. Wir freuen uns über alles, was wir an Feedback bekommen und arbeiten das gerne ein.
Ich.
Okay. Gut, dann sage ich mal Tschüss und bis bald.
Ciao.